Hallo, liebe Menschen, die nichts Besseres zu tun haben, als sich unseren Podcast anzuhören. Auf der einen Seite bin ich super dankbar, auf der anderen Seite mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, aber hey, anderes Thema für einen anderen Tag. Wir haben den 1. September, das bedeutet, der Crunch-Temper beginnt ab jetzt. Heißt so viel wie, macht eure Crunches, weil nächster Sommer kommt auch schon wieder. Der jetzige ist jetzt vorbei offiziell, der nächste Sommer kommt, also cruncht mal mit eurem Bauch. Und zudem crunchen wir jetzt wieder auf der Arbeit, weil der europäische Sommer ist vorbei. Jetzt können endlich mal die Leute aus der USA mal aufhören, diese Tweets zu posten, wo sie immer behaupten, in Europa machen alle 3 Monate Urlaub. Das stimmt nämlich gar nicht, es sind 3,5 Monate. genau, alle sind zurück, jetzt geht's wieder los, die Geschäftszahlen boomen, ne, bei manchen, nicht bei allen. Und ja, wir machen jetzt auch wieder Podcast, weil wir hatten jetzt lang genug Pause und jetzt wird wieder reingehauen. Das ist die Ansage für den Tag. Peace out, A-Town.
Gibt's auch den Crunch-Tober und den Crunch-Wember und den Crunch-Zember?
Jetzt hört einfach nicht auf. Das ich crunch glaube. Einfach durch, bis wieder irgendwie Mai ist oder so. Oder Juni.
Ich hab's nicht anders erwartet, ehrlicherweise.
Yes, ja, was geht?
So einiges. So, wir haben geheiratet, also du. Und ich war dabei. Das war schön.
So hast du auch.
Ja.
True, true.
Ich habe mich gefühlt, als wäre ich dabei quasi. Und ja, das war richtig cool. Und ich wollte nämlich jetzt direkt am Anfang fragen, Polterabend.
Mhm.
Was passiert da so? Was macht man da? Bestelle ich jetzt so einen LKW und bringe so Porzellan zu euch?
Also ich habe das, also wir haben das jetzt in den letzten Tagen nochmal intensiver auch mal recherchiert, was das so ist eigentlich. Mhm. Und nach meinem aktuellen Verständnis, kann sich aber jederzeit ändern, ist es so, es kommen Menschen, so, so Hochzeitsgesellschaft, aber auch, ist das wie so eine Open-Mic-Geschichte, so jeder kann kommen und mal was sagen.
Oh, endlich kann ich mein Stand-Up vorbereiten.
Und es findet so typischerweise so ein bisschen im also im Hof / Straße statt, so.
Und der Hof deines Anwesens, der Vorhof quasi, eurer
ja,
Burg.
Ja, die Garage quasi, der Stellplatz. Und die Idee ist halt, dass man da hingeht und man bringt halt eben Porzellan mit, altes Porzellan. Und von der Grundidee ist es halt so, es gibt auf jeden Fall natürlich Essen und Trinken, also für Verpflegung ist gesorgt. Und wenn so, sagen wir mal, so ein Großteil der Gäste da sind, dann typischerweise der Trauzeuge, die Trauzeugin sagt dann, hey, danke, dass ihr da seid, jetzt wird gesmashed. Mhm. Und dann hauen alle so einen Teller mal auf den Boden. So, dann ist da so ein Berg voller Scherben, was natürlich unendlich viel Glück bringt und wir wissen alle, dass das auf jeden Fall funktioniert und dann muss das Brautpaar dann das Ganze so aufkehren und dabei sollen, schön. Das ist so ein bisschen die Belustigung für die Crowd, so ein bisschen das Entertainment-Programm, da sagen alle, oh, drücken so Sprüche. Und trinken natürlich dann auch und stoßen an und dann, wenn fertig ist, wird dann quasi nochmal gesamtheitlich angestoßen, ja, let's go, gute Diese und dann der Rest ist quasi eine Art Mischung aus Stehsitzparty und Tränke und ein bisschen Musik läuft im Hintergrund und man unterhält sich und that's it.
Habt ihr beim Recherchieren rausgefunden, woher das kommt mit dem Scherben bringen Glück und so? Also das sagt man ja irgendwie so, aber daher kommt das wahrscheinlich. Also ich vermute mal, deswegen macht man das, aber weiß man warum? Geht's um so Altlasten abwerfen und so? Lässt das alte Leben hinter dir und alles, was früher war, machen wir kaputt, weil Support, also oder war früher Porzellan nicht alt? Also heute, für mich ist jetzt gerade so, das ist so quasi so altes Geschirr, aber vielleicht war es damals auch einfach neues Geschirr. Ich weiß es, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, was zuerst kam. Ob quasi der Spruch, Scherben bringen Glück, quasi das geprägt hat oder andersrum. Was ich jetzt weiß, ist, dass so ein bisschen dieses gemeinsame Aufkehren, so ein bisschen wie so eine Art Kickoff ist ins, hey, so ihr könnt zusammen gut was erledigen. So ihr habt zusammen jetzt hier diesen riesen Scherbenhaufen weggeräumt. Das ist schon mal eine erste gute Leistung, so dass so der Beweis, ihr könnt auch zusammen euer Leben bestreiten, weil wenn ihr das wegkriegt, kriegt ihr den Rest halt auch. So. Okay. Aber deiner Frage, ich weiß es nicht, was da so der Ursprung war, aber ja, ist auf jeden Fall so eine Art Glücksritual. Und,
ist ja auch völlig egal, es kommt nur darauf an, wie ihr das aufladen wollt, also was es für euch heißt und ist sozusagen dann. Und jetzt mal so Frage für einen Freund.
Ja.
Also kauft man dann dafür Porzellan, damit man das zerschlagen kann, wenn man jetzt kein schönes, also kein altes Porzellan hat? Wie macht man das?
Ist eine sehr gute Frage. Ich wurde das tatsächlich jetzt schon mehrfach gefragt und auch da, so die Internetrecherche sagt, Klar, idealerweise hat man irgendwas, so einen alten Teller oder so, oder irgendwas, wo quasi von einem Set von 6 Tellern nur einer übrig geblieben ist oder so. Also wo man eh sagt, so, oh, den haben wir jetzt echt nur noch so als, weiß nicht, random Müsli-Teller benutzt. Sowas ist natürlich perfekt.
Mhm.
Es gibt aber auch mittlerweile Sets, also man kann quasi bei Amazon, kann man sich quasi so, also, so richtig, so ultra, so günstiges, billig Porzellan quasi kaufen, nur
geil,
für diesen Zweck. So, du kaufst es, um es dann zu zerstören.
Das ist diese nachhaltige Aktion, so bei Amazon Porzellan zu gefunden.
Also nur so als Backup gefahren. Also
ja, ja.
Nur das,
ja,
ne? Also falls, und also mein Verständnis ist halt, das ist ja ein reines symbolisches Ding, so,
ja, ja,
ne? Und ich kann mir, also ich weiß nicht, ob das irgendwie, also ich glaube nicht, dass es überhaupt irgendwas schlimm wäre, wenn man halt irgendwas nicht, jetzt kommen da irgendwie, weiß nicht, 50 Leute und wenn jetzt einer sagt, ey, ich habe jetzt keinen Teller auch getrieben bekommen, dann ist das, tut das, glaube ich, der Sache nichts, also dann ist nicht irgendwie ein Fluch über einem.
Und zum Glück deswegen, kommt Bauer Egon mit einem Radlader an und der lädt eh das ganze Geschirr ab, richtig?
Das ist halt so ein Ding, ich glaube, wenn man, sobald man irgendwie im Handwerk tätig ist oder im Junggesellenverein, ist das so ein bisschen wie, da muss man davon ausgehen, dass es halt eben nicht nur der eine Teller ist, sondern eben der Anhänger voll mit Schutt oder irgendeinem Kram halt. Ne? Also es kann halt beliebiges Dimensionen also Ausmaß annehmen. Und ich bin da, also wir hoffen, glaube ich, dass bei einem Teller pro Person irgendwie bleibt oder sowas, weil irgendwer muss den Shit ja auch wieder wegbringen. Ja. Und daher, ja, also alles so ein bisschen die Miniaturversion vielleicht, wahrscheinlich so nicht die eskalative JGA-Variante.
Denk auf jeden Fall an so eine Plane drunter.
JGV.
JGV.
Das ist der Verein, nicht der Abschied.
Ja, genau.
Zu viele Akronyme.
Ich war bei einem Kunden immer, die haben das so ein bisschen nebenbei noch gemacht und die hatten auf jeden Fall so eine Bauplane da dann drunter auf diesen Platz gelegt extra, damit das nicht so super eskaliert.
Ja. So, rein. So ist auch der Plan. So eine, quasi eine Art Nische einzurichten, sagt, hey, mach das dort und dann alles so ein bisschen ja, mit Bauplan, mit so einer Folie zu versehen, dass das halt so, ja, möglichst.
Ich bin gespannt.
Ja, ich glaube, so die Motivation tatsächlich ist im Kern halt zu sagen, gut, erstmal ist das nochmal ein schöner Moment, um auch nochmal so ein paar Gäste auch selber nochmal kennenzulernen, ne? Weil ich weiß, ich kenne jetzt auch nicht unbedingt alle Leute von Annikas Seite und andersrum und auch die Möglichkeit zu haben, als alle dann da so mal ein bisschen schon mal so connecten können, was glaube ich dann eventuell dann die eigentliche Hochzeit nochmal ein bisschen cooler macht, wenn alle schon mal sagen, ey, weißt du doch damals auf dem...
Das glaube ich auch. So. Du warst doch der mit den 80 Tellern, ja, genau, der war
genau,
ich.
Genau, genau. So in die Richtung. Und ja, mal schauen. Also wir müssen nochmal gucken, es ist halt September, ne? Wie ja. Vorhin schon erwähnt, gucken. Also hoffen wir einfach mal, dass das Wetter stabil bleibt und weil es gibt nicht so den, also keinen ultimativen Plan B, so, weiß ich, ob es eine alte Garage und Vereinsheim oder sowas. Keller, ja. Nicht so. Ja, deswegen mal schauen. Aber, ja. Okay. Aber die Vorbereitung geht jetzt los.
So, nice. Kickoff. Ja. Und neben der Arbeit war, bevor wir in Podcast-Pause gegangen sind für die Ferien, so ein bisschen hast du gesagt, dass so ein bisschen Arbeit war. Also und ich habe das Gefühl, wir haben seit einem halben Jahr nicht mehr über deine Arbeit gesprochen und die Leute fangen wieder an, mich zu fragen, was arbeiten wir die nochmal?
Genau.
Nein, so extrem ist das nicht ganz, aber mich interessiert, was ging so die letzten Monate? Ich habe gar nicht mehr so auf dem Schirm, was noch letzte Features war. Ich habe das Gefühl, das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, war so ein bisschen AI-Diskussion, nach dem Motto, okay, wie viel AI wollen wir jetzt für unsere Entwickler quasi so mit im Boot haben, dass sie damit arbeiten, aber gleichzeitig auch, wie viel AI wollen wir in unser Produkt einbauen, das uns quasi helfen kann, damit wir bessere Features haben können sozusagen. Ja, und ich mehr weiß ich ehrlicherweise auch gerade gar nicht mehr so genau. Wie boomt das Business? Wie ist die Situation?
Ja. Also, ich habe letztens irgendwie scherzhaft irgendwie in so einem Channel, in unserem Chat, da habe ich so einen Titel von einem Podcast gepostet, der übersetzt irgendwie sowas hieß wie warum so Produkt-Leadership quasi gerade irgendwie total die verrückte Zeit vor sich hat oder in einer verrückten Phase steckt, warum man eigentlich keine Produktmanager mehr braucht und warum eigentlich alles jetzt irgendwie anders läuft als vor Jahren noch, so oder vor AI. Und das war auch, glaube ich, das ist auch so der tatsächliche Eindruck seit, wann war das? Ich glaube, so Anfang des Jahres war es so ein bisschen, da hat man so gemerkt, okay, dieses ChatGPT war jetzt nicht nur so eine kurze, weiß nicht, so ein kurzes, cooles App-Ding, was man seinen Eltern zeigt und sagen, guck mal, was alles geht.
Mhm.
Und das hat wie noch nachhaltig irgendwie Substanz. Und seitdem versucht, glaube ich, jeder für sich herauszufinden, okay, erstmal, ne, was du gerade gesagt hast, inwiefern baut man das halt in sein Produkt ein und inwiefern ändert das halt die Art und Weise, wie man halt zusammenarbeitet, um ein Produkt überhaupt irgendwie ins Leben zu rufen. Und da gibt es, und ich glaube, was ist so ein bisschen dieser, wie soll ich sagen, diese typische, diese Hype-Bubble, so erstmal so große Panik und es wird uns übermorgen alle obsolet machen zu, ja, wir haben eigentlich das gedacht, aber es ist was komplett anderes eingetreten und so ein bisschen, in, je nachdem, worauf man schaut, auf welchen Teil der Zusammenarbeit man schaut, hat sich genau das um 180 Grad gedreht, was man eigentlich vorher angenommen hat. Mhm. Und ich kann es auch kurz beschreiben, also ja. Vielleicht so als kurze Skizze, so was heißt eigentlich, wenn man baut irgendwie Software, in der Regel hast du halt irgendwie drei Rollen, ne? Die eine Rolle ist so der klassische Produktmanager, der dann sich überlegt, was braucht der Kunde und wie kann man daraus ein Geschäftsmodell machen. Der dann auch sagt, was ist das Wichtigste, so ein bisschen Prioritäten vorgibt. Hast du klassischerweise halt Designer, die halt mit Kunden reden und versuchen, das Problem genau zu verstehen und dann halt eben das, ja, den Prozess quasi ja, designen und drumherum. Mhm. Und im dritten Schritt hast du halt dann Entwicklerteams, die dann sagen, okay, ich habe dieses Design, ich verstehe die Anforderungen und ich mache da jetzt den richtigen Code, der dann am Ende in der App landet.
Und Position 1 war das, was du lange gemacht hast, beziehungsweise wo du mit so genau. angefangen hast in der Branche quasi, ne?
Genau. Mhm. Und hatte so irgendwie, und dann war so ein bisschen der erste Gedanke war, okay, dank AI ändert sich so die Arbeit von allen erstmal. Und interessanterweise hat man immer so gedacht, na gut, was am einfachsten ist, ist Design. Und man guckt es an und man weiß direkt, ist gut oder schlecht. Und lustigerweise ist das mit am schwierigsten. Was sich als am besten herausgestellt hat, ist das ganze Thema Programmieren an sich. Da hilft AI gerade am meisten, weil man dann merkt, okay, Entwicklungsarbeit sieht ein bisschen anders aus, als man noch so gedacht hat, wo man eben selber weniger Code schreibt plötzlich und eben mehr Code liest und den korrigiert. So ein bisschen als, ich wechsle meine Rolle vom Schriftsteller zum Editor, Lektor. Also zum Lektor. Und das ist so ein bisschen eingetreten. Man hat dann auch gedacht, und das war so ein bisschen die These für eine Weile, ist halt, dass eben der Produktmanager weniger relevant ist, weil natürlich das alles, was der Produktmanager machen kann, das durch ChatGPT mit übernehmen kann. Also kannst du einfach fragen, sag, hey, wie schätzt du das ein? Nimm die Rolle als Produktmanager ein und überleg dir folgenden Business Case oder wie würdest du das bewerten? Mach mal eine Recherche da. Hat sich rausgestellt.
Genau, ich hätte jetzt mein Gefühl, mein Gefühl hätte jetzt gesagt, dass das so viele Faktoren sind, dass man die gar nicht alle in ChatGPT füttern kann, dass er dann manche Sachen übersieht, dass man nachher sich ärgert und dann denkt, ah shit, wenn ich das selber mich hingesetzt hätte, hätte ich diesen verrückten Case irgendwie mit reingenommen, den aber ChatGPT nicht erstmal einfach so drin hat für meine Branche sofort, oder?
Genau das, und manchmal ist es auch so ein bisschen die Idee des Irrationalen vielleicht, also wenn du quasi einfach, also oft fühlt es sich so an, als würde ChatGPT einem das empfehlen, was natürlich jedem empfehlen würde, und dann bist du wiederum, dann machst du das, was alle machen, und das ist irgendwie nicht das, was eigentlich der Sinn und Zweck der ganzen Nummer ist. Ja. Und es ist auch, es fühlt sich immer noch so ein bisschen sehr oberflächlich an. Ja. Also selbst wenn ChatGPT mit sehr viel Information führt, hast du das Gefühl, die Insights, also die Information, das Wissen, was aus diesen Informationen rausgezogen wird, ist relativ oberflächlich und ist nicht so das, wo man sagt, wow, das macht irgendwen jetzt irgendwie, weiß, neugierig auf mehr oder gibt einem Hoffnung, es ist eher tatsächlich einfach so ein Standardfloskel, die da rauskommt.
Die guten
Alten. Ja, und im Design ist so gefühlt so, alles, was du an Qualität generieren kannst, ist so eher auf Prototyp-Ebene. Also kannst mal eben schnell so bestimmte Sachen entwickeln lassen, dass du da mal selber klicken kannst. Also da kannst du vielleicht irgendwas in der App kreieren, so, dass du sagst, ich guck mal, wie sich der Klick anfühlt. Aber wenn es darum geht, so das fertige Design zu bekommen, da ist leider noch nichts so richtig gut, dass man sagt, okay, das kann einem helfen.
Ja.
Und aus der Idee heben halt keine Produktmanager mehr Designer oder halt keine Produktmanager, dafür machen Design und Entwickler halt mehr Produktmanagement weil eben ihre Arbeit abgegeben kann. Das hat sich so ein bisschen jetzt das haben sie einen Monat wieder ändern, aber jetzt aktuell sieht es eher danach aus, als würdest du tatsächlich, damit die Entwicklung gut läuft, tatsächlich mehr Zeit in Produkt und Design investieren.
Sorry, Produkt heißt Produktentwicklung, also Entwickler sein oder Produktmanagement?
Produktbeschreibung tatsächlich, okay. Konzeptarbeit, weil man festgestellt hat, du kannst halt gut Aufgaben an die AI abgeben, wenn du sie vorher extrem gut beschrieben hast. Das heißt, früher hatte man, also eine Zeit lang war so das Thema, also ganz, ganz früher, wo ich angefangen habe mit der Arbeit, war so das Thema Produktanforderungsmanagement ganz, ganz stark. Was nichts anderes heißt, als du schreibst eine Word-Datei mit allen Dingen auf, die du haben willst. Das Produkt soll das können und dann ist es gut, wenn es das erfüllt und es ist gut, wenn es dieses kann und so weiter. Und hier sind die ganzen, also du wirst alles im Detail akribisch beschrieben als Vorbereitung für die Entwicklung. Dann, nach ein paar Jahren hat man gemerkt, okay, wenn du ein gutes Team hast und die verstehen eben das Produkt im Kern, dann brauchst du das nicht immer jedes Mal wieder runterschreiben, sondern jeder denkt so ein bisschen mit. Und jetzt geht man wieder hin, oder das ist jetzt so aktuell der Stand, sagen, man schreibt wieder alles akribisch auf, weil eben das AI ermöglicht, halt Sachen zu erledigen, weil es halt den Kontext dann wiederum versteht.
Das heißt, sonst die Entwickler nochmal extra aufschreiben müssten für ihre Programme sozusagen. Und das,
exakt.
Da der Job existiert von dir sozusagen, kannst du es halt auch machen, statt die Entwickler das machen zu lassen und Zeit verschwenden zu lassen. Sodass
ja, beziehungsweise sie machen es dann halt selber oder mit den Designern zusammen. Also das heißt, die Rolle wird, also Produktmanagement wird jetzt nicht durch neue Leute quasi erschaffen, also besetzt quasi, sondern eher mit, hey, guck mal, das hast du eigentlich eine Zeit lang nicht gemacht. Du bist direkt, hast direkt das Design gemacht, hast direkt gehuscht. Nimm doch mal wieder mehr Zeit, um das alles runterzuschreiben.
Okay.
Weil du dann halt wiederum dadurch, das ist erstmal langsamer, aber wird dann halt wiederum schneller, weil du dann sagen kannst, hey, AI XY, nimm dir diese Aufgabe und mach, programmier diesen Teil, der hier akribisch beschrieben ist. Und dann kannst du halt dadurch wieder schneller werden. Aber das ist halt so eine Momentaufnahme und das, weshalb alles so ein bisschen halt eben, wie soll ich sagen, so dynamisch wirkt und als so ein bisschen fordernd ist im Moment, ist, weil eben mit jedem neuen Release einer neuen AI halt eben diese Fragen neu beantwortet werden. Und manchmal passiert gar nichts. Also kommt ein Release und denkst, ja, okay, es ist alles beim Alten geblieben. Und manchmal denkst du, oh, das ist neu. Das konnte es vorher nicht. Das ermöglicht uns jetzt so zu arbeiten, dass uns da nochmal irgendwie was anpassen. Und das ist halt spannend, weil du willst natürlich auf der einen Seite halt nicht so viel Zeit damit verschwenden, deine eigenen Prozesse jedes Mal anzupassen. Aber gleichzeitig, wenn du es halt nicht tust, kann es halt sein, dass du was nicht nutzt, was super schnell einen, weiß ich, viel schneller machen kann oder besser machen kann. Und dann verlierst du halt, dann hängst du der Konkurrenz halt hinterher. Das heißt, du bist die ganze Zeit so zweigleisig in der Hinsicht, dass du halt eben, weiß nicht, seit 10 Jahren hat man immer auf die gleiche Art und Weise gearbeitet und jetzt auf einmal hinterfragst du deine Arbeitsweise jeden Tag. Und das ist halt, jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber jede Woche oder jeden Monat.
Ja,
das ist halt,
kann es fühlen, ja.
Das ist halt das Spannende gerade. Und auf der anderen Seite, und das ist halt wiederum das andere Spannende, ist halt, man auf der Produktseite, also so ein bisschen wie das so auf der Produktentwicklungsseite, das ist quasi ein bisschen genau umgekehrt. Man sagt halt, anstatt jetzt ganz viele neue Features zu entwickeln, weil man ja schneller ist, nutzt man eben diese Geschwindigkeit und eben diese Qualitätsverbesserung, die man so sieht, um halt bestehende Sachen halt radikal zu verbessern. Das heißt, statt zu sagen, oh, wir machen jetzt so ein paar Kleinigkeiten irgendwie besser, geht man hin und sagt, okay, ich kann jetzt wieder das ganze Ding von null denken. Also ich kann quasi so tun, als hätte ich gar nichts und denke das Produkt jetzt mal von neu auf, unter neuen Annahmen, dass AI existiert und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen die Krux. Auf der einen Seite sagst du halt eben, Produkt bleibt relativ starr im Hinblick auf das, was dein Produkt hat. Aber es wird halt eben auf ein ganz anderes Level gehoben. Das heißt, da bist du relativ fixiert und auf deiner Arbeitsweise bist du relativ fluide und versuchst die ganze Zeit irgendwie deinen Prozess anzupassen, um halt möglichst am Zahn der Zeit zu bleiben und halt möglichst schnell weiterzuarbeiten. Und das ist so die Zusammenfassung für den Crunch-Temper und auch die Zeit davor, weil, wie gesagt, die Updates kommen und die Frage ist halt, was machst du damit?
Ja, und ich kann mir vorstellen, das, was du gerade angedeutet hast, nochmal für mich paraphrasiert, ist ja auch so ein bisschen, das Produkt läuft quasi stabil in der Form, dass es für den Kunden ja gleich bleibt. Also der soll das ja nicht mitbekommen. Der Kunde darf ja nicht merken, dass jeden Tag ein Update kommt und Dinge wieder komplett ändert sozusagen. Das muss halt intern quasi diese Fluidität irgendwie haben, aber eigentlich will der Kunde ja ein sauber laufendes Produkt, könnte ich mir vorstellen, oder?
Genau das, insbesondere in der Hinsicht darauf, wie er es eben, also wenn du als Kunde deine Prozesse ja auch hast. Ich gehe jetzt einfach nicht, also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass unsere Kunden die gleiche Flexibilität wollen und können und brauchen, sondern da ist es eher so, dass du halt dann überlegst, okay, wenn ich jetzt diesen Teil des Produktes dann auf das nächste Level hebe, was ja eigentlich alles besser macht, inwiefern kreiert das vielleicht Chaos beim Kunden? Das heißt, du musst da immer wiederum, kannst du ein bisschen auch auf die Bremse treten und dir die Frage stellen, so, wie schnell kann ich ein neues Thema adaptieren und wie schnell kann ich das meinen Kunden zumuten, weil im Zweifel mache ich dann, hey, guck mal, hier ist die God-AI, die alles kann. Und der Kunde denkt sich so, ja, aber wo ist denn die Kiste, wo ist denn die Tabelle hin, die ich vorher hatte, weil damit habe ich eigentlich einen festen Prozess in meiner Organisation gehabt. Das heißt, das ist halt der spannende Teil, ist halt, wie schnell erwartest du halt von den Kunden, dass sie eben das Thema auch halt für sich dann adaptieren. Oder halt eben auch nicht. Und das sind so viele Unbekannten, also eigentlich ist jeder Tag so ein bisschen so, so ein bisschen Orakel spielen, so man trifft eine Annahme und dann hofft man aufs Beste und nächsten Tag triffst du neue Annahmen und hoffst aufs Beste und dann korrigierst du ständig den Kurs.
Und ich weiß nicht, ob das so spruchreif ist, aber jetzt konkret vom Produkt ausgedacht, Hat sich da jetzt noch mal was getan in den letzten, weiß ich nicht, Vierteljahr? Also bestimmt hat sich was getan. Nur mich würde interessieren, so in welche Richtung es quasi geht. Weil für mich als Laien hätte ich jetzt gesagt, so von Anfang an, okay, es macht Sinn, wir wollen irgendwie Unternehmen und Influencer irgendwie zusammenbringen, weil Influencer-Marketing immer noch ein Riesending ist. Wir haben, die Gamescom ist gerade gelaufen, das war eine Influencer-Messe mittlerweile quasi, fast mehr als eine Spielemesse. Ja, ja. Das heißt, der Need ist sowas von da. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, okay, das ist das Produkt. Du, Firma XY schreibt, ich will gerne dieses Anforderungsprofil. Deine Firma sagt, yo, dann kommen diese 10 Leute in Frage. So, das ist ja erstmal ein sauberes Produkt. Aber wahrscheinlich ist das in der Branche so, wenn du dann sagst, okay, Haken dran, das bleibt jetzt so und jetzt optimieren wir nur noch ein bisschen, dann reicht das wahrscheinlich nicht. Und jetzt ist die Frage, in welche Richtung geht man da so? Also was sind so die Annahmen in die Zukunft, wo man sagt, ja, schön und gut, dass das jetzt klappt, aber eigentlich wollen wir in diese Richtung. So, ich denke so an Stichwort, was wir über N26 immer gesagt haben, so diese Plattform-Idee oder auch Meta, die mal gedacht haben, so, ja, wir machen diesen unseren Chat, das wird irgendwann das neue WeChat und wir können darüber Ärzte buchen und keine Ahnung was. Wahrscheinlich hat man ja solche Ideen, die erstmal groß sind. Wohin entwickelt sich sozusagen deine Branche, dein Produkt so ein bisschen in die
Richtung? Ja. Ich glaube, was man halt im Kern halt für sich entscheiden muss, das haben wir dann auch quasi irgendwann entschieden, ist, für wen baust du überhaupt das Produkt? Mhm. Und da gibt es ein Riesenspektrum an Möglichkeiten. Weil dieses Thema, also wenn du es so überlegst, mittlerweile macht jeder, selbst im Business-to-Business-Bereich, also selbst wenn du irgendwie Klodeckel verkaufst, dann irgendwie Großhandel, fühlt jeder Influencer-Marketing. Mhm. Okay, das heißt, jeder kann dein Kunde sein, theoretisch. Mhm. Und dann ist halt die Frage, okay, auf wen spezialisierst du dich, weil du kannst halt für Agenturen das Ganze machen, du kannst es für E-Commerce machen, du kannst es für den stationären Handel machen, du kannst es für bestimmte Branchen machen. Also es gibt total viele Pet-Influencer mittlerweile, also kannst du theoretisch halt dich auf bestimmte Branchen fokussieren. Mhm. Es gibt die Musikbranche, du kannst dich auf bestimmte Länder fokussieren. Also es gibt so viele, viele Varianten, wo du sagen kannst, das ist mein Kunde. Und das haben wir halt für uns erstmal so relativ starr und eng gefasst und gesagt, für diese Gruppe von Kunden bauen wir das ganze Ding und haben das erstmal für uns definiert, gesagt, okay, ne, wir wollen halt eben im Bereich halt Konsumentenprodukte, also sprich, ich weiß nicht, hier, also alles, was du und ich kaufen könnten, also auf dem Bereich wollen wir uns konzentrieren und dann halt bestimmte Kunden, die halt bestimmte Tools benutzen, weil wir sagen, für die können wir halt einen Mehrwert schaffen, weil wir wissen, welche Tools sie benutzen, wie die zusammenspielen, dann können wir halt unsere da quasi mit reinpacken.
So ganz einfach gesagt, wenn die jetzt Instagram nutzen, dass man quasi Instagram als Plattform nimmt und dass man dann sagt, okay, Snapchat-Fluencer, wenn es die gibt, ist jetzt vielleicht nicht so das, worauf wir uns spezialisieren, weil unsere Kunden nutzen eher Instagram als Suchmaschine für Influencer zu grob.
Das, genau. Oder zum Beispiel auch so was ganz Banales wie unsere Kunden nutzen Gmail.
Ah, okay, statt, selbst so, okay.
Mhm. Ne, genau, also so nach dem Motto, wir gucken halt, okay, was, wenn die ihren PC ranmachen, welche Apps öffnen die, um halt zu arbeiten und dann gucken wir halt, okay, wenn die App und die App benutzen, dann ist das quasi, für die bauen wir das und wenn die eine andere App benutzen, dann ist es halt nicht mehr unser Kunde, weil wir sagen, das supporten wir halt nicht. Also so, das, was du beschrieben hast, plus eben die eigenen Apps, die man nutzt. Und wenn das halt relativ klar definiert ist, dann ist halt die Frage, okay, welche Probleme willst du lösen? Weil, wenn du dann halt auf deinen Kunden guckst, hast du halt ein riesen Spektrum an, eine riesen Aufzählung an Problemen, die halt im Bereich Influencer-Marketing haben. Mhm. Und auch da haben wir gesagt, okay, wir können nicht alle Probleme lösen, sondern wir fokussieren uns auf Kern von, sagen wir mal, vier Problemfeldern. Mhm. Wie gesagt, das ist das, worüber wir gut sein wollen und alles andere können irgendwie anders gerne übernehmen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen dir dabei helfen, die richtigen Influencer zu finden für bestimmte Plattformen, wie du gesagt hast, also nee, Snapchat oder eben nicht Snapchat. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen es dir möglichst einfach machen, halt eben Kontakt zu den Influencern herzustellen, die anzuschreiben und zu sagen, hey, ich bin so und so und ich habe Bock, mit dir zu arbeiten und das Ganze halt zu managen, weil du schreibst ja nicht nur einen Influencer an, sondern schreibst in der Regel ein paar hundert an, pro Person, pro Monat. Und das heißt, du musst da den Überblick wahren, ne, mit wem habe ich was vereinbart, mit wem bin ich gerade in welcher Gesprächsphase, wo muss ich nochmal nachhaken, wem habe ich den Vertrag geschickt, hat diese Person geantwortet, hat sie den Vertrag unterschrieben, hat sie mit nachverhandelt, hat die Agentur plötzlich übernommen. Also das sind so viele Dinge, die passieren können. Und
du willst halt das einfach, macht ja nicht ihr, sondern das macht ja der Kunde selber, aber ihr stellt das Tool dafür zu. Genau. Das heißt, ihr müsst eine coole Oberfläche schaffen, wo halt klar ist, wer sie nach dem Motto, ist offen in Bearbeitung und coole Tags sowas dafür, dass man das irgendwie sowas in die Richtung.
Genau. Und genau, das ist, aber im Grunde genommen ist es vereinfacht gesagt genau das. Also nach dem Motto, es ist eine Kombination aus, hey, du nutzt halt eben Gmail als dein E-Mail-Programm und wir haben hier eine Art Excel-Tabelle in Hübsch, mit, die miteinander gut funktioniert. Das heißt, wenn dir ein Influencer antwortet, nehmen wir Informationen auf, packen die in die richtige Spalte sinngemäß und halten dich auf dem Laufenden. Du kannst das viel automatisieren und so weiter. Also, dass du halt eben selber entscheiden kannst, mit welchem Influencer gehst du in den direkten persönlichen Kontakt, mit wem schreibst du einfach eine Rundmail und das passt auch. Also je nachdem, welche Beziehung du halt pflegst, gibt es da verschiedene Spielarten. Und das ist halt so das zweite Problemfeld neben der Suche. Und das dritte Problemfeld ist halt die Frage, und das ist halt typisch Marketing, ist, wie viel Euro an quasi Umsatz habe ich aus einem Euro Werbebudget rausgequetscht. Mhm. Und die Grundannahme ist halt, wenn du 1 Euro in Werbung reinsteckst, willst du mindestens 1 Euro und 1 Cent wieder rausholen. Mhm. Weil sonst hat die Werbung nicht gelohnt. Und das heißt, wir helfen dir dabei, diese Frage zu beantworten und helfen dir insofern, dass wir sagen, wir erfassen quasi all das, was dein Influencer postet und machen dann Analysen drauf. Sagen, hey, guck mal hier, dieser Post hat so viele Views generiert, da gab es so viele Likes für, dieses Video wurde so und so häufig geteilt und so weiter. Und dann gibt es halt 1000 verschiedene Spielarten, wie du dann sagen kannst, wie viel ist das Ganze denn wert? Mhm. Also, und am Ende ist halt das Ziel zu sagen, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 100.000 Euro diesen Monat Influencer-Marketing reingesteckt, wie viel ist dann bei rausgekommen, wie viel Umsatz habe ich generiert und so weiter. Mhm. Und bin ich quasi mit diesem Kanal, mit diesem Marketing-Kanal besser als oder gleich gut oder schlechter als eben Alternativen, Fernsehwerbung, Zeitung, Facebook, was auch immer. Und das heißt, so entscheiden quasi Leute im Marketing so, wo lohnt es sich mehr Geld reinzustecken nächstes Jahr. Und das heißt, muss diese Vergleichbarkeit hinkriegen und halt auch dieses und die Zuverlässigkeit der Daten irgendwie sicherstellen. Und das machen wir halt komplett für dich. Das heißt, du kannst einfach sagen, hier diese Influencer, die hätte ich gerne in der Analyse und für den und den Zeitraum und auf der Basis und dann sagt dir das Tool halt, hey, dieser Monat war erfolgreich, weniger erfolgreich und so weiter. Und das letzte Themenfeld ist
im Grunde. Und davon kriegt ihr ja auch euren Share, ne? Also weil das muss ja quasi für den Kunden sich lohnen, über euch das zu machen, weil ihr kriegt ja wahrscheinlich auch irgendeinen prozentualen Anteil dann sozusagen von diesem 1 Euro und irgendwas. Und der Kunde soll ja nicht, also muss ja dann checken, okay, das bringt mir sogar, also bringt mir deutlich in Anführungszeichen, was auch immer deutlich heißt, mehr, dass sich es lohnt, quasi euch dazwischen zu schalten, weil ich könnte ja auch selber hingehen und selber einfach Leute anschreiben, dann spare ich mir das Geld an euch. Das heißt, ihr müsst diesen Mehrwert liefern, dass ihr auf jeden Fall mehr mit euch quasi mehr generiert wird, als wenn ich jetzt selber auf die Suche gehe sozusagen. Weil man ja denken könnte, ich gehe bei Instagram und suche mir da irgendwie 3 Leute raus und dann funktioniert das irgendwie schon. Das ist natürlich naiv gedacht, aber ich glaube, so denken
Leute. Das passiert aber relativ häufig tatsächlich, dass Kunden zu uns kommen, also potenzielle Kunden, und sagen, hey, das ist mein Plan, das ist mein Budget und so weiter und so fort. Und die Antwort dann von dem Sales-Team ist dann in der Regel, hey, du bist zu früh und du brauchst uns nicht. Ah, und wir sagen häufig dann auch, hey, guck mal, stattdessen kannst du, wie du auch gesagt hast, geh auf Instagram, such dir die Leute manuell raus und schreib sie an. Du hast halt Gmail, schreib sie an, weil die 10 Leute, die du anschreibst, die kannst du kannst auch einen Überblick haben, wenn du ein paar smarte Ordner und Tags verwendest in Gmail. Das reicht völlig. Und auch das Tracking, dann lass dir von den 10 Leuten die Screenshots schicken. Das reicht, um das halt zu handeln. Und unser Mehrwert kommt halt erst auf einer bestimmten Größe. Ah. Also wir sagen halt auch bewusst, okay, wir wollen halt, du musst mindestens eine Person haben, die das Vollzeit macht. Bei dir im Unternehmen, weil nur dann hast du eigentlich die Größe erreicht und das Volumen erreicht, wo du eigentlich sagst, okay, jetzt wird's halt mit Excel und Gmail einfach ein bisschen zu viel. Und das ist halt da, wo wir halt für uns auch definiert haben, das ist auch der Kreis an Menschen, für die das Tool Sinn macht und wo wir dann auch sagen, hey, da für dich lohnt es sich dann mal mindestens 199 Euro im Monat zu zahlen, weil das kostet dieses Tool halt im Monatsabo. Das heißt, da ist es auch klar abgegrenzt und du hast völlig recht, also es gibt auch quasi dieses Szenario, wo man einfach sagt, das braucht kein Mensch. Also du brauchst es jetzt aktuell nicht, weil du bist einfach in deiner Größe halt noch nicht.
Ich hab dir noch Punkt, nicht von meinen neuen Plänen erzählt.
Bitte?
Ich hab dir nicht von meinen neuen Plänen erzählt.
Achso, ich meine du im Sinne von, ne?
Ja.
Jemand, der halt eben gerade angefangen hat. Ja. Und um es kurz abzuschließen, der dritte, der letzte Punkt, der vierte Bereich ist ja das Thema quasi Zahlungsabwicklung im allgemeinen Sinne. Das
ist super, ja.
Und im Grunde genommen, das ist halt ein Kombiprodukt halt mit dem dritten Punkt, diesem ganzen Tracking, weil die Zahlung des Influencers hängt halt oft an der Performance des Contents. Heißt in Deutsch, wenn du mehr Likes generierst oder wenn mehr Leute deinen Affiliate-Link klicken, dann kriegst du in der Regel auch mehr Provision am Ende des Monats. So. Und was wir halt gemacht haben, ist, okay, wir haben halt eine Art Prozess eingerichtet, wo du halt sagen kannst, du kannst halt eben, also wir helfen dir dabei, dass das Geld von deinem Konto auf dem Konto vom Influencer landet. Mhm. Natürlich nach dem vereinbarten Vertragsmodalitäten, ne? Also was, wie viel immer du versprochen hast zu zahlen und halt eben in verschiedenen, soll ich sagen, Geschmäckern. Also von, wir haben vereinbart, wenn du ein Video postest, kriegst du das Geld. Oder wir haben vereinbart, wenn das Video so und so viele Likes bekommt, kriegst du nochmal einen Bonus. Wir haben vereinbart, dass du, wenn du so und so viel Umsatz generierst durch deinen Affiliate-Link, nochmal 10% von dem Gesamtumsatz kriegst. Oder wir haben vereinbart, dass wenn du eine andere Umsatzschwelle knackst, dann gehst du 15% hoch. Oder du kriegst einen Fixbetrag plus Umsatz. Also es gibt alle möglichen Farben und Formen. Und
das passiert quasi automatisch so ein bisschen sozusagen. Das heißt, ich muss das gar nicht mehr, also ich muss vielleicht noch bestätigen, damit ich irgendwie Sicherheiten habe, aber ich muss mich nicht mehr selber hingehen und gucken, ja, sind das jetzt 10% mehr als gedacht und keine Ahnung sowas, ne?
Ah, cool. Exakt. Und auch das ist halt wieder der Gedanke, und das ist auch der Teil, wo wir halt quasi nochmal so Bezug auf die Zahlung tatsächlich auch so einen Anteil von zusätzlich zu der Monatsgebühr noch bekommen, weil wir halt sagen, okay, wir helfen halt quasi nicht nur, dass das Geld quasi ankommt, sondern wir helfen auch dir, deinen Arbeitsaufwand zu minimieren, weil du musst dir vorstellen, die meisten Unternehmen, die haben ja ihre Mitarbeiter und die haben ihre internen Prozesse für ihre Mitarbeiter, also Gehaltszahlung und so weiter, und die haben natürlich auch Freelancer, die die quasi bezahlen. Aber wenn du jetzt zu deinem Finance-Team gehst oder zu deiner Buchhaltung gehst und sagst, hey, ich habe übrigens nächsten Monat 500 Influencer, die ich als Freelancer onboarden muss in dein Buchhaltungssystem, dann sagt dein internes Team so, bist du bescheuert? Ja. Und da sagen wir halt, hey, wir vereinfachen diesen Prozess für dich. Mhm. Und wir helfen auch den Influencern quasi mit den Basic-Sachen. Mhm. Auch da musst du dir vorstellen, viele Influencer machen das zum ersten Mal. Die haben noch nie eine Rechnung geschrieben, die haben nicht mal eine Firma gegründet, die wissen nicht mal, was eine Steuernummer ist. Und da hilft halt das Support-Team halt auch und sagt halt, hey, guck mal, gar kein Problem, hier ist eine Art Blaupause, so musst du das machen in deinem Land. Und das ist halt, je nachdem, welchem Land du halt bist, unterschiedlich. Und da helfen wir halt, dass wir sagen, hier, guck mal, das sind so die Basics, die du beachten musst, und such dir einen Steuerberater im Zweifel und so weiter und so fort. Und das nimmt dem Unternehmen halt voll viel Arbeit ab, weil die müssen halt nicht dieses Ping-Pong-Spiel mit dem Influencer machen, weil der klassische Fall ist, Influencer schickt Rechnung, Rechnung ist falsch, Finance-Team sagt falsch, Marketing-Mensch sagt, Influencer ist falsch, Influencer macht nochmal falsch, und dann, ne, das mal 500, geht halt nicht. Und dann sagen wir halt, das nehmen wir dir ab, und dafür kriegst du dann einen Servicegebühr für besonders viel Prozent von dem Umsatz. Und das ist so ein bisschen das Spielfeld, wo sie gesagt haben, okay, für diese Kundengruppe, diese vier Themen, und jetzt sagen halt, okay, diese vier Themen haben wir jetzt gelöst, die sind alle gut, und jetzt bringen wir die halt auf das AI-Level, wenn es eben eins gibt. Das gibt nicht überall dieses Level, aber in manchen Bereichen halt schon. Und das ist jetzt so ein bisschen die weiterführende Idee, halt zu sagen, es geht nicht darum zu sagen, dass wir noch andere Probleme lösen, sondern dass wir die Probleme halt so gut lösen, dass du vielleicht sagen kannst, weiß ich nicht, vor Monaten hatte ein Mitarbeiter maximal 400 Kontakte gleichzeitig und in einem halben Jahr kann er vielleicht 800 Kontakte gleichzeitig managen, weil AI halt unterstützt und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel, da kannst du nämlich dem Kunden sagen, hey, guck mal, du hast doppelt so viele Influencer unter Vertrag mit derselben Anzahl Leute, das hat doch einen Wert, oder? Und dann kannst du halt sagen, okay, dann kannst du halt deinen Preis erhöhen oder halt auch nicht.
So. Genau, und für euch wird es günstiger sozusagen. Also ihr könnt eure Kosten runterfahren potenziell und dadurch sinken auch ja die Kosten für den Kunden so ein bisschen, oder? Also dann braucht ihr quasi weniger Personal für einen Kunden im Schnitt. Heißt nicht, dass man jetzt Leute rausschmeißt, sondern heißt, man muss genau bei euch jetzt in der Firma, das heißt, man muss auch weniger Leute quasi einstellen. Oder warst du gerade bei der Firmenseite mit?
Ich war gerade bei der Firmenseite
tatsächlich. Ah, okay.
Weil dadurch, dass es Software ist, hast du halt relativ wenig Personal, was quasi mit den Kunden so skaliert oder nicht skaliert, aber jetzt auf Kundenseite. Also wenn du jetzt sagst, hier ist mein Marketing-Team, das waren 10 Leute oder sind 10 Leute und die haben 1.000 Influencer pro Monat geschafft, die schaffen jetzt 5.000 Influencer pro Monat, dann heißt, die machen viel mehr, also quasi Werbung, haben ein größeres Budget, mehr Umsatz hoffentlich, und dann können wir halt sagen, hey cool, guck mal, unser Produkt hatte ich jetzt 5-mal besser gemacht als vorher, also könnten wir theoretisch sagen, dann zahlt doch 5-mal den Preis, so, den du vorher gezahlt hast. Das ist natürlich nicht Realität, aber so in die Richtung ist so die Grundidee.
Ja, aber spannend, okay, dann verstehe ich jetzt nochmal mehr, weil genau, vieles ist ja quasi von dem, so ein bisschen, was ich jetzt kenne, was du erzählt hast, aber dann verstehe ich nochmal, warum jetzt sozusagen, also wohin es jetzt ging in den letzten Monaten, dass es eben das Produkt, also es war nicht nur, wir gucken mal, wie AI sozusagen so ein bisschen uns helfen kann, sondern das Thema war AI. Also quasi, wie nutzen wir in unserem Produkt und für alles Mögliche quasi AI. Und dadurch ist es wahrscheinlich dann auch noch mal fluider, agiler, das, was du alles eben quasi gerade aufgezählt hast, weil ich mich immer gefragt habe, müssten diese Prozesse nicht gerade in allen Unternehmen sein? Vielleicht müssten sie das sozusagen, aber ich glaube vielleicht gar nicht so super viel, weil deren Produkt nicht auch AI sozusagen enthält. Das heißt, wenn ich jetzt nur hingehe und ich will meine Prozesse vielleicht mit AI so ein bisschen unterfüttern oder so, ja, dann muss ich ja vielleicht gar nicht so super schnell und wechselhaft sozusagen gerade sein, wie du es gerade beschrieben hast, sondern bei euch ist es gerade quasi auch so Thema, weil es eben auch das Hauptthema ist. Das heißt, es ist irgendwie so ein Doppeldecker im Sinne von, wir beschäftigen uns eh die ganze Zeit mit AI, wie können wir unsere Prozesse optimieren, aber wie können wir auch für den Kunden AI quasi nutzen. Und ja, das ist gerade das Hauptthema so.
Ja. Ich meine, wenn man so rauszoomt, im Moment ist es so, dass alle Bereiche, wo du mit menschlicher Intelligenz irgendeinen Wert schaffst in einem Unternehmen, egal auf in welcher Form, ob du damit Produkte kreierst, ob du damit Prozesse bearbeitest, jeder stellt sich gerade die Frage, kann eben dieser Schritt, dieser Arbeitsschritt eben halt auch von einer AI erledigt werden. Und das wird eventuell besser oder schlechter oder gleich gut, so wie von einem Menschen. Weil man dann sagt, na gut, das ist halt von der Kostenstruktur ein ganz anderes Game, als wenn du da jemanden hinsetzt, den du anlernen musst, der halt ein Gehalt verlangt, der mal schlafen will und so weiter. Also will gar nicht Menschen schlecht reden im Vergleich, aber wenn aus rein Prozesssicht und Effizienzsicht ist das so der führende Gedanke. Und alle Unternehmen, die halt nur Software machen, sind halt reine Menschen denken und machen Dinge Unternehmen. Das heißt, da ist so ein bisschen die Fläche, die es betrifft, eigentlich die maximal größte Fläche, die du haben kannst. Und überall da, wo eben halt die physische Welt noch eine Rolle spielt, sinkt halt diese Fläche, weil du halt eben diese physischen Prozesse in der Regel jetzt noch gar nicht so richtig unter die Lupe nimmst, weil wir eben noch gar nicht diesen Schritt Richtung Robotik groß gegangen sind, was halt aber die nächste Welle so ein bisschen ist. Und deswegen sind, glaube ich, so Softwareunternehmen gerade mit am die halt am meisten Berührungspunkte einfach haben. Und dann logischerweise stellst du auch dann die Frage, hey, guck mal, wenn das Ding das kann in meinem Unternehmen, in meinem Prozess, dann kann es das ja auch für den Kunden tun.
Ja, ja, ja.
Und dann ist es so der, eigentlich, du kommst nicht darum herum, diese Schlussfolgerung zu haben. Und auf der Kundenseite stellen sich natürlich auch alle die Frage, Moment mal ganz kurz, ich mache dieses Ding und ich bezahle da jemanden für, dass der da sitzt und diese E-Mail beantwortet. Kann das nicht vielleicht auch die AI machen? Mhm. Und da ist halt jetzt die Frage, wer kann die besten Antworten liefern? Und natürlich konkurrieren wir jetzt natürlich dann auch mit OpenAI, ChatGPT, mit Microsoft und den ganzen Großen, weil die halt auch insofern halt auch Alternativen schaffen. Und jeder versucht eben dieses Problem irgendwie zu lösen und möglichst gut zu lösen und besser zu sein als der Rest. Und alle konkurrieren mit allen gerade. Und das ist halt das, was so ein bisschen auch den Reiz ausmacht, aber es macht natürlich auch den Druck ziemlich groß, weil das fühlt sich so teilweise an, stell dir vor, du bist in einem 100-Meter-Rennen und die ganze Welt steht auf der, also die ganze Welt, die Software schreibt, steht auf der gleichen Startlinie und mit neben dir steht so ein Usain Bolt und du stehst daneben, denkst du so, ich bin halt einfach nur und es ist so das
Ultimative. Ich kann nur gewinnen, wenn er stolpert eigentlich so ein bisschen auch. Also, ne, irgendwas
beziehungsweise wenn er versehentlich in die falsche Richtung
rennt. Ja, ja, genau.
Auf der anderen Seite weißt du auch nicht, ob das Rennen vielleicht nicht doch irgendwie vielleicht ein Marathon ist. Also, das ist halt, das war ein doofes Beispiel. Eigentlich müsste man sagen, man startet ein Rennen und keiner weiß, welche Richtung und wie lange. Und alle hoffen aufs Beste und rennen einfach mal los.
Ja, und Ausdauer ist quasi definiert als Geld. Und manche haben halt mehr Ausdauer. Die können halt sich erlauben, in verschiedene Richtungen zu laufen. Und manche haben weniger Ausdauer und die müssen halt in die Richtung laufen und hoffen, dass das die richtige so ein bisschen ist, wahrscheinlich, oder? Wenn man das so jetzt vergleicht mit groß und klein.
Irgendwie ist das genauso, ja. Und ich glaube, es gibt so ein paar fundamentale Prinzipien, wo man sagt, okay, das gibt dir auf jeden Fall einen Vorteil. Aber da sind wir quasi auch als, also wenn du nicht gerade einer der großen fünf großen Softwareunternehmen bist, also Microsoft, Facebook und so weiter, dann stellst du die Fragen nicht. Also keiner von uns stellt sich gerade die Frage, okay, wie schnell bauen wir das größte Rechenzentrum? So, das ist einfach. Das steht gar nicht zur Debatte. So. Aber ich glaube, ne, es gibt bestimmte Ebenen, wo halt so fundamentale Sachen relativ klar sind. So nach dem Motto, wer jetzt eben sich die meisten Energiegeneratoren und Rechenzentren gönnen kann, wird wahrscheinlich einen ziemlich guten Lauf haben, in welche Richtung auch immer. Und der Rest ist in der Spekulationsbubble und hofft einfach aufs Beste so ein bisschen.
Ja, ich finde es interessant, weil du ja auch gesagt hast, jetzt so ein Unternehmen und das ist ja das, was ich in Schule jetzt auch schon, da unterhalten wir uns ja auch immer so alle, weiß ich nicht, 2-3 Monate ist das ja mal Thema. Und ich habe das Gefühl, da machen wir wenig sichtbare Sprünge, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich unterrichte jetzt gerade auch in der iPad-Klasse in der 9 und jetzt hat die EF, alle haben Tablets, in der Q1 haben alle Tablets, also in der EF hätten alle Tablets, wenn sie rechtzeitig bestellt worden wären von der Stadt. Anderes Thema. So, und du merkst, jedes zweite Tab, also Startseite ist immer dann irgendwie Google oder keine Ahnung was, zweite Tabs oben ist immer ChatGPT offen. Immer, immer. Also spannend ist ja, dass es auch immer ChatGPT ist, finde ich interessant. Ja, also ja. Jetzt also immer in meiner Stichprobe so, ne?
Ja,
das finde ich interessant. Und dass auch quasi jede Frage, die ich stelle, sofort da reingehauen wird. Ohne dass jetzt quasi, also damit möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass alle immer nur noch diese Antworten vorlesen und sich dann die Könige halten. Die Leute gibt es natürlich auch so, ne, wie wir früher im Zweifel dann auch Hausaufgaben abgeschrieben haben und so, ne, so in dem Stile. Aber es wird auch einfach der eigene Gedanke, die eigene Antwort im Zweifel überprüft damit, so nach dem Motto, bevor ich mich melde, gebe ich es lieber mal ein, weil ich will keine Scheiße erzählen. Also will ich nur so ein kurzes Okay quasi von ChatGPT und melde mich dann und so. Das ist interessant zu beobachten, weil ich immer noch oft denke, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen mal da eingebe, ich immer noch nicht zufrieden bin quasi. Das heißt, die Schüler werden wahrscheinlich gerade so, also werden irgendwie so groß nach dem Motto, ich kann da alle Antworten raussuchen, dann sage ich dir den Pelzer und dann ist er irgendwie nicht zufrieden. Aber es hat doch die AI gesagt und die AI weiß doch alles, also und weiß doch mehr, also weiß ja auch im Zweifel mehr als ich, ganz sicher. Aber warum ist er damit trotzdem nicht zufrieden? Und das ist, glaube ich, so ein spannender Widerspruch, der gerade so in Schülergehirnen herrscht, wenn sie quasi so denken, ich habe doch hier die allwissende KI gefragt. Und der hat doch begrenztes Wissen. Warum sagt er nicht einfach, ja, das ist die perfekte Antwort, gpt.com?
Das ist halt auch spannend, weil wenn du Produkte so designst, halt, wo AI eine Rolle spielt, dann hast du so, das ist immer so ein, also wie soll ich sagen, ich glaube, wahrscheinlich für immer, und das ist das uns Menschen nicht bewusst, aber ich glaube, was du halt immer brauchst zu jeglicher Form von Intelligenz ist irgendwie eine Art Realitätsinput. Wir haben das ja dadurch, dass wir einfach sind.
Sensorik quasi, meinst du?
Ja, genau, Sensorik der physischen Welt so ein bisschen. Weil das am Ende das, was quasi so deine Bestätigung ist in irgendeiner Form. Und in dem Kontext Schule ist es ja so, dass du quasi als Lehrkraft sagst, hey, gut oder schlecht, richtig oder falsch. Du bist quasi die Realität durch dein Wissen, ne, und so weiter komprimiert auf eine kurze Feedback-Antwort. Nämlich gut oder schlecht. Und ich glaube, das brauchst du halt in allen Intelligenz-Applikationen, AI und so weiter. Weil auch da, ne, wenn zum Beispiel jetzt in unserem Kontext, wenn wir da irgendwie sowas machen wie AI sagt dir, ob deine E-Mail wahrscheinlich auf eine Antwort, also ob du eine Antwort auf deine E-Mail bekommst, basierend auf der Art und Weise, wie deine E-Mail geschrieben hast, wer du bist und was wir sonst so wissen über den Influencer, dann brauchen wir halt eben auch die Daten so, hey, was wissen wir sonst über Influencer, wer bist du und so weiter. Das heißt, das funktioniert immer nur mit so einer Art zusätzlichen, von extern kommenden, hey, hier ist irgendwas, woran du eben deine Antwort eben messen kannst, ist sie gut oder schlecht, weil ansonsten theoretisch kannst du alles generieren, du kannst sagen, generiere mir 1 Million Antworten auf diese Frage. Und du brauchst irgendwas, wo du sagst, diese Antwort ist die beste. Oder was ist richtig? Du kannst theoretisch sagen, das ist eine Matheaufgabe. Anstatt sie logisch zu rechnen, kannst du sagen, generiere mir einfach alle Ergebnisse, die möglich wären. Was ist das Richtige? Und da brauchst du halt, ne, irgendwas muss halt von außen kommen und sagen, das ist die korrekte Antwort. Und ich glaube, das ist halt das, was so normal ist, was sich gerade so ein bisschen anfühlt, wie ne, der Pelzer steht da vorne und sagt, ja, ist gut oder schlecht und irgendwie ist er nie zufrieden, ist, glaube ich, so ein bisschen der normale Umgang mit AI, weil du brauchst immer irgendwas, wo du es gegenhalten kannst, weil es ist eben nicht allwissend und unfehlbar, es ist viel wissend und fehlbar und beziehungsweise, ja, ich glaube, das ist vielleicht der aktuelle Stand und du kommst nicht drum herum, dass irgendwas dir nochmal bestätigen muss, ist gut oder schlecht jetzt oder ist richtig oder falsch jetzt.
Ja, man hat so das Gefühl, die müssten eigentlich jetzt dann quasi so über das nächste halbe Jahr so ein Profil von mir anlegen quasi und immer so weiter Input schreiben, so, Herr Pelzer ist so und so und so und so und der will solche Sachen hören, die Antwort fand er gut, die fand er nicht so gut, damit die Antworten mehr auf mich zugeschnitten sind. Weil es geht ja nicht darum, dass ich die richtige Wahrheitsantwort erkenne, sondern es kann ja auch genauso gut sein, dass ich irgendwie eine Fehlvorstellung habe, ganz im Hinterkopf von irgendeinem Thema und darauf basierend dann Antworten gebe, die für Schule absolut reichen und in Ordnung sind sozusagen. Aber ChatGPT sich denkt, warum ist das nicht richtig? Wenn man doch diese 18 Studien aus Malaysia richtig interpretiert, dann ist das doch die richtige Antwort, die ich gegeben habe. Aber die sage ich, also das weiß ich natürlich nicht so. Ne? Und deswegen klingt das so, ne, als müsste man eigentlich sagen, so, der will in der Regel solche Antworten hören. So in diesem Spektrum befindet sich sein Wissen. Darauf wollen wir passen, weil das ist irgendwie noch so ganz spannend. Und ich merke eben auch, dass immer wieder es immer nur noch, also immer noch nur vereinzelt Lehrer sind und Lehrerinnen sind, meiner Beobachtung zumindest, vielleicht ist es auch eine Dunkelziffer, die viel größer ist, die ChatGPT sinnvoll quasi in Schule selber einsetzen als Lehrerinnen und Lehrer.
Ja.
Also so, ne, da wünscht man sich im Zweifel immer noch so eine auf Schule angepasste AI, die einfach sagt, okay, ich bin einfach gut im Rechtschreibung und Tests korrigieren. Du musst einfach nur das irgendwie reinschieben und dann gebe ich dir sofort das Richtige aus, ohne dass du noch 13 Inputs machen musst und keine Ahnung was. Oder genauso wie so Arbeitsblätter erstellen und so weiter und so fort. Da sind immer noch zu viele Klicks nötig, also zu viele Prompts und Klicks im Nachhinein im Zweifel nötig, um es so richtig cool zu machen. Aber ich sehe zumindest so einen langsamen Schritt in die Richtung, die so passen könnte. Und das ist auch okay. Also ich erwarte das gar nicht schneller. Und das finde ich immer spannend. Und eine Sache, die ich noch, eine AI-Erfahrung, die ich gemacht habe, war jetzt, wir haben für die Herbstferien noch ein bisschen Urlaub geplant. Chiara hatte noch Bock, ein bisschen wandern zu gehen. Und dann dachte ich so, komm, neuer Agentenmodus ist rausgekommen. Wir probieren das jetzt mal. Alle sagen immer, das geht so gut. So, alle sagen das.
Das ist immer der klassische Demo-Case in diesen Präsentationen.
Genau, exakt. Ja. Die Präsentation habe ich geguckt und dachte so, komm, so die Vorgaben, ich sag mal, es waren so 3 bis 4 Zeilen Prompt. Das waren nicht mehr, vielleicht ist das auch zu wenig in irgendeiner Form und so, aber mehr bin ich auch nicht bereit einzugeben, weil dann kann ich es selber machen. So.
Ja, ja.
Und Agentenmodus, nur ganz kurz, heißt ja quasi so ein bisschen, ne, ChatGPT hat selber einen Zugriff auf einen Browser sozusagen, kann durch Websites klicken und kann das auch mir visualisieren und so weiter und so fort und das so. Und da habe ich dir gesagt, so hier irgendwie vegane Essensoptionen, irgendwie das ist das Budget, das ist der Zeitraum, weil der ja auf den Seiten erkennen kann, welche Hotels in welchem Zeitraum sozusagen free sind. Irgendwie wollen wandern gehen und ein bisschen Sauna am Abend sozusagen. Und das waren so ein bisschen die Eingabe. Und es soll Süddeutschland sein. So, also wir wollen halt nicht so weit dahin fahren.
Ja.
Und dann war es eigentlich ganz okay. Er hat irgendwie noch 1, 2 Nachfragen gestellt, so nach dem Motto, na, ich weiß nicht genau, was es nochmal genau war, aber ich glaube, es ging immer ums Budget, so nach dem Motto, hey, habe ich es richtig verstanden, dass das und das irgendwie so geht? Und dann so, und dann hat er irgendwie eine Viertelstunde gearbeitet und hat mir dann quasi so eine Datei ausgegeben. Ich weiß nicht genau, wie das Format von ChatGPT quasi heißt, aber irgendwie so eine MDL, MD, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall so eine Datei, die dann quasi eine Tabelle war, wie so eine Word-Tabelle quasi, also auf weißem Hintergrund und dann so eine Tabelle und hat mir dann so Hotels quasi aufgelistet. Und das war erstaunlich okay, aber halt auch okay. Also, weil man hat einfach gemerkt, der scrapt dann quasi einfach Schlagwörter und sagt so, ah, wenn in der einen Bewertung steht, dass das irgendwie vegane Sachen gibt sozusagen, dann bin ich auf die Homepage gegangen und stand dann so, ja, keine Ahnung, also das ist jetzt schon ein bisschen her, deswegen jetzt so ein bisschen konstruiert, im Sinne von, da steht dann da, wir hatten 3 Monate im Winter vegane Optionen und das checkt er dann quasi als, da gibt's vegane Sachen. Also es wirkte noch so ein bisschen für, okay, wenn du gar keine Ahnung hast und so völlig überfordert bist mit Urlaubsplanung, ist es super cool, weil es gibt dir also er hat mir 5 Beispiele gegeben, davon waren mindestens 3 okay. Die Sache ist halt nur, wenn du in Urlaub fahren willst, bin ich nicht zufrieden mit okay, so, ne, und dann haben wir die noch, kannst natürlich sagen, okay, ist doch erstmal eine gute Grundlage, dann haben wir da so ein bisschen noch mit diesen mitrecherchiert, aber es hat da nicht so ganz gepasst, so, an Kleinigkeiten sozusagen, und das sind dann, wie wir eben gesagt haben, irgendwie so Faktoren wie, dann wollen wir halt vielleicht nicht an den komischen, ich weiß nicht, wie die ganzen Seen da unten heißen, wo dann irgendwie so mega viele Menschen sind, was irgendwie so ein bisschen so rich, whatever, Süddeutschland, München, Gegend irgendwie so ist, wollen wir dann vielleicht nicht unbedingt hin und so, aber das ist ja schwer zu definieren in so einem Prompt, das weiß halt ich in meinem Kopf und kann dann damit quasi besser suchen und deswegen fällt es mir immer noch leichter, das selber zu machen, vielleicht, weil mir sowas auch irgendwie Spaß macht. Ich glaube, wenn ich jetzt sowas richtig scheiße fände, dann ist, ja, aber ist man dann, also ich komme immer zum Entschluss, dass man irgendwie sagt, ja, aber so richtig geil ist es noch nicht, weil wenn du sowas, also, ja, irgendwie
100%
ist immer okay.
Ich glaube halt, so für Menschen wie uns, die dann auch selber halt eben sehr fix sind in der Recherche und die halt sehr, da ist es eher so, dass du willst quasi Unterstützung haben dabei. Du willst es gar nicht 100% absichern. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Case, der nochmal spannend werden könnte, ist, wenn, stell dir vor, du recherchierst gerade selber und er schaut dir zu und sagt, hey, und weiß halt viel über dich. Das ist, glaube ich, so eine Grundprämisse. Ne? Und dann, wenn du zum Beispiel, du bist gerade irgendwo dran und sagst, hey, das sieht ganz cool aus. Und dann sagt er, hey, ganz kurz, ich habe gerade irgendwo auf der anderen Seite gesehen, dass dieses Hotel irgendwie schlechte Bewertungen hat oder so.
Ja.
Dass du halt einfach Informationen zugespielt bekommst.
Oder so.
Genau, ne? Also, dass du halt quasi extra Informationen, die dir halt eben, alles, was du nicht siehst, was dir nicht auffällt, dass du da eine Unterstützung hast. Und ich glaube, das ist so der heilige Gral der Interaktion, dass du halt eben das Gefühl hast, so jemand ist wie so eine Art Sicherheitsnetz hinter dir und ist halt eine sinnvolle Unterstützung und nicht nur, ich muss jemanden beauftragen, was zu tun, was länger dauert, als wenn ich selber tun würde, mit einem Ergebnis, wo ich dann im Ergebnis merke nach 15 Minuten, ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass ich halt nicht irgendwie an Touri-Hotspots möchte, sondern eher was, ne? Und das sind, glaube ich, so die Sachen, die halt einfach irgendwie gerade nicht so befriedigend sind, weil eben die Zeiträume auch lang sind. Dann merkst du erst, was hätte ich eigentlich mitprompten sollen? Mhm. Und dann denkst du, jetzt hätte ich es auch selber machen können, jetzt habe ich eine halbe Stunde hier rumgesessen. Also so richtig gut fühlt sich's noch nicht an für solche Sachen, ja.
Genau, ich habe einmal Kinokarten versucht zu buchen. Das war erstaunlich okay. Also man merkt, dass der noch Schwierigkeiten hat, weil er hat irgendwie 20 Minuten gebraucht, aber das kannst du im Hintergrund laufen lassen, ist ja egal. Ja, du kannst ja über die App zumachen und das ist ja dann ganz chillig eigentlich. Ich habe gesagt, ne, Dienstag im Cinedome Avengers oder so, hier Fantastic Four oder sowas, keine Ahnung. Und der hat sich quasi, das war witzig, das zu beobachten mit dem Bildschirm, der hat sich irgendwie so dreimal auf der Website verlaufen, dann ist er irgendwie über andere Webseiten und so da hingegangen, das ist irgendwie ganz süß zu beobachten. Wie wenn so ein Kind wahrscheinlich erstmal ins Internet geht und dann so denkt, ich bin jetzt da, aber irgendwie passiert nichts. Und dann denkt er ja auch und sagt, dieser Button ist irgendwie nicht interaktionsmäßig, aber eigentlich sollte es funktionieren. Ich gehe nochmal zurück über die andere Website und so weiter. Das war irgendwie ganz witzig. Und das wäre, glaube ich, auch okay gegangen. Also ich glaube, da bin ich halt dann im Zweifel das Problem, der dann auch Probleme damit hat, Verantwortung abzugeben, sozusagen an jemanden, den er nicht kennt. Also wenn ich jetzt dir sagen würde, yo, Willi, kannst du uns beiden mal diese Karten buchen, dann brauche ich da nicht nachfragen, dann brauche ich nicht drüber gucken, dann weiß ich, was passiert, weil ich dich kenne.
Ja.
Aber bei ChatGPT kenne ich halt noch nicht so gut. Wir sind uns noch so ein bisschen fremd. Und dann ist die Frage, wie sehr vertraust du, wenn jetzt, keine Ahnung, die Freundin von Chiaras Freundin Karten bucht, da würde ich vielleicht auch nochmal denken, aber hat sie sicher das richtige Kino ausgewählt und so, ist das alles richtig?
Ja.
Und dadurch ist es dann eben auch noch nicht nötig. Aber zumindest die Richtung, in die sie entwickelt, finde ich sinniger, weil ich merke, für mich persönlich, es geht mehr in den Konsumentenmarkt, also der wird zumindest so ein bisschen mit abgedeckt, auch wenn es so ein bisschen gimmicky ist vielleicht, aber ich kann nicht mehr sagen, es ist nur noch reine
Entwickler-Nummer
sozusagen und das ist irgendwie ganz spannend mal so zu sehen.
Ja. Was ich letztens Spannendes gesehen habe, das ist natürlich auch mal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil auch einfach das Wissen darüber fehlt, wie legit das ist, was aber OpenAI also letztens quasi publiziert hat, war, die ja einen Hingang haben quasi sowas wie ChatGPT genommen, haben aber gesagt, okay, wir nehmen einfach so eine Art richtig Basic-Version, die quasi Sprache kann und so ein bisschen Allgemeinwissen hat, aber sonst gar nicht so viel aufgeladen ist mit ganz vielen Informationen, also eine Art Mini-Version, halt wirklich Basic-Mini-Version.
Meinst du, wie so eine Art Duden eher? Also, dass quasi so Wortwissen da ist, aber nicht so Kontextwissen, oder?
Ja, also stell dir vor, das wird halt darauf trainiert, dass es eben Sprache gut versteht, so. Mhm. Und halt bestimmte Themenbereiche, aber halt nicht mit, hier ist das gesamte Internet. So, hier ist, ne, so, hier ist, also, sondern nur die Themenbereiche, die halt für den Fall, für das es trainiert wurde, eben relevant sind. Mhm. Und da ging es im Kern darum, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, es gibt so einen japanischen Wissenschaftler, Yamanaka oder so.
Habe ich gefühlt schon mal gehört, ehrlicherweise.
Die haben es irgendwie hinbekommen, so Proteine zu definieren und synthetisieren, die quasi aus differenzierten Zellen quasi wieder Stammzellen machen. Also du nimmst so vier.
Ich habe den Vortrag zugehalten in der Uni.
Ja, perfekt. Ja. Und im Grunde genommen ist halt jetzt gerade so ein bisschen ist das voll so ein relativ Hype-Thema, weil man merkt, okay, das ist voll geil, wenn du Stammzellen halt einfach so kreieren kannst.
Ja. Aus einer gammeligen Haarzelle zum Beispiel, das ist halt crazy. Ja.
Ne? Genau. Und vor allem, wie machst du das halt eben, dass halt die halt nicht mutieren und die halt nicht irgendwie sich unendlich replizieren und so weiter. Und da war also der Pitch halt an dieses Modell, hey, guck mal, informier dich jetzt über dieses ganze, alle Forschung, die es in diesem Bereich gibt und hilf uns quasi, neue Proteine zu definieren. Mhm. Oder halt, oder gib uns quasi neue Proteine, die quasi besser sind als die bestehenden vier oder wie auch immer.
Genau.
Also vielleicht nochmal ein Ticken anders, aber so von der Grundidee.
Vielleicht ganz kurz, weil das Problem ist dabei halt immer, dass du halt dann so Proto-Onkogene und so Tumor-Suppressor-Gene hast, also quasi du musst so total fein justieren, wie viel Zellteilung will ich und wie viel ist halt Krebs, quasi sozusagen.
Ja,
und ich könnte mir vorstellen, dass da dieser Prompt eben dann, oder dass dann die Richtung geht so, wie können wir da die Gefahr des Unkontrollierbaren verringern und trotzdem die Effizienz sozusagen erhöhen in einer gewissen Form. Und da könnte ich mir jetzt ja vorstellen, na gut, du hast einen Baukasten von, ich hab's nicht aus dem Kopf, 21, irgendwie so, bla, mehr Aminosäuren, so einen Kasten, aus dem Proteine bestehen. Und jetzt setzt die mal in verschiedenen Kombinationen zusammen. Du kannst sie dir selber 3D falten. Und wir brauchen ungefähr diese Form, weil diese Gene, die wir jetzt haben, haben diese Form.
Ja.
Aber da ist das Problem. Also es wirkt relativ greifbar und gar nicht so super unrealistisch, weil es ja im Prinzip wie so eine Art Lego-Spiel ist. Du brauchst das richtige aktive Zentrum und die richtigen Verbindungen und kannst dann vielleicht so Probleme so ein bisschen ausmerzen. Ja.
Und spannend war halt, im Grunde genommen, also viele haben, oder die Grundannahme vor, also war halt eine lange Zeit, okay, damit du eben diese Aminosäuren richtig gut zusammensetzen kannst, sinnvoll, weil die ja teilweise halt relativ langkettig sind, also es ist nicht nur eine Aminosäure oder zwei, sondern es sind ja ganz, ganz viele irgendwie zusammengestackt. Die
Proteine, genau.
Ja, genau. Was ist die Frage, okay, musst du nicht dafür auch irgendwie 3D-Modelle haben eben, von dieser Fallstruktur und allem? Und man ist hingegangen und gesagt, naja, gut, ChatGPT kann halt im Grunde genommen ja nur Text.
Mhm.
Also es hat quasi kein 3D-Verständnis in dem Sinne, sondern sagst ihm quasi nur, hier ist, also gibst Text rein und kriegst Text raus. Und Text kann halt sein, hier, ich schreibe dir mal auf, wie diese Proteine dann quasi, was die, also wie die zusammengesetzt sind.
Mhm.
Und interessanterweise hat man dann das Ganze halt einmal trainiert und dann so laufen lassen. Und interessant war halt eben, dass das erstmal sinnvolle Ergebnisse dabei rausgekommen sind.
Mhm.
Und dann hat man eben das, was ChatGPT gesagt hat, hier, das sind die verbesserten Versionen quasi.
Mhm.
Die hat man dann quasi erstellt, synthetisiert und das halt mit Mäusen getestet, festgestellt, oh, die sind in gewissen Metriken sind die halt besser, weil die effizienter sind, geht vielleicht schneller eben, ne, oder ist halt eben kosteneffizienter, wie auch immer. Und es ist halt nicht komplett für die Tonne. Und das ist halt super, wie soll ich sagen, interessant, weil man jetzt gemerkt hat, oh, warte mal, was, wenn wir das Modell noch anders trainieren, mehr Input und so weiter und so fort. Was bedeutet das eben halt für diese ganze Frage nach, okay, wie schnell können wir eben dann Proteine, also Design in Anführungszeichen, die dann auch in der Applikation, also in der Nutzung an Mäusen, an Menschen später dann auch tatsächlich einen Verbesserungseffekt mit sich bringen, was halt super geil ist. Und dann war das so ein bisschen der, cool, das kann ChatGPT auch. Und das ist halt, worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, im Kern, das sind so Nutzungsbereiche oder Dinge, die das ermöglicht, wo der Konsument, der eben auf dem iPad ChatGPT offen hat, wahrscheinlich lange nichts von mitbekommt und wahrscheinlich auch nicht dafür interessiert ist, wo halt bestimmte Nischen jetzt gerade sagen, boah, das ist voll geil und das ist voll spannend, aber das kommt halt eben nicht bei 99,99% der Menschen an, weil es eben halt nicht deren tagtägliches Themenfeld ist, so, was völlig fein ist. Aber ich glaube, was ich damit sagen will, ist halt, passiert halt super viel Spannendes, halt, aber nicht eben auf der Konsumentenseite, eben nicht beim Kinotickets, eben nicht beim Reiseplan, sondern eben halt auf, weil sie Proteinsynthese eben.
Ja, das ist total cool, weil du kannst irgendwie Tierleid vermeiden, weil du Tierversuche verringerst sozusagen in einer gewissen Form und du kannst Energie sparen, du kannst also auch Jahre an Forschung quasi sparen, weil ganz viele von diesen Proben gehen einfach kaputt und wenn du die simulieren kannst, einigermaßen verlässlich, ist das ja cool. Ich glaube, ich vermute mal, es ist jetzt noch nicht so, als würdest du jetzt alles einstellen können, alles nur in ChatGPT simulieren. Das ist ja nicht das, was du gesagt hast, ne? So.
Nee.
Aber ich glaube, da ist es genau, wie du eben gesagt hast, so diese Hilfe dazu in einer gewissen Form und dass man sagt, bevor ich jetzt 4 Tage lang irgendeine Apparatur aufbaue, jage ich es einmal dadurch, um so einen ersten Wahrscheinlichkeitsindikator zu haben von, okay, es lohnt sich, das überhaupt zu probieren, weil ansonsten wird jetzt ganz viel Forschung auf dieser Ebene einfach für die Tonne, so traurig es irgendwie ist. Und das ist ja auch Teil der Forschung, ist ja auch okay. Aber wenn man da so ein bisschen Effizienz reinbringen kann, klingt das irgendwie cool. Und es klingt auch so logisch. Also noch als kurzen Nachtrag, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du nicht 3D denken kannst, wenn du aber jetzt, sag ich mal, definierst, keine Ahnung, Histidin und Cystein und so, reagieren so und so miteinander, bilden diese Schlaufen in diesen Proteinen, weil du hast alles Wissen über Proteine. Das heißt, du weißt, wenn die beiden nebeneinander stehen, reagieren sie so miteinander in irgendeiner Form, in diesen Winkeln. Dann musst du dir das ja nicht vorstellen können, sondern du siehst dann nachher quasi einfach meinetwegen 200 Aminosäuren aneinander gehangen. Aber du weißt über jeden einzelnen Code, jede einzelne Aminosäure, weißt du, wie sie reagiert, hydrophob, hydrophil mit anderen sozusagen. Und dadurch kann das, glaube ich, auch ohne Simulation funktionieren. Ist, glaube ich, für den Menschen dann super crazy vorzustellen, weil der weiß das im Zweifel nicht alles sozusagen.
Ja,
aber der kannst du dann, ich könnte mir vorstellen, dass es das auch vielleicht schon gibt, so 3D-Modell-Programme, wo du dann einfach die Aminosäuren eingibst und der faltet dir das schon sozusagen. Das macht dann nicht ChatGPT, aber du nimmst dann die Code-Sequenz und packst da rein. So.
Ja. Ich glaube, das, was für uns Menschen dann immer geil ist, wenn du es sehen kannst, da kannst du relativ schnell sagen, das sieht gut aus oder nicht. Aber wenn du halt einfach nur eine riesenlange Liste mit Buchstaben hast oder mit, ne, dann denkst du so, okay, ich erkenne halt kein Muster da drin.
Ja.
Ich habe keine Intuition dafür, weil ich mir einfach, also mir fehlt die Fähigkeit, mir ganz, ganz viele lange Listen zu merken und dann quasi abzugleichen, sozusagen, diese Sequenz heißt das, jene Sequenz heißt das. Deswegen können wir auch keine DNA-Stränge lesen. So, aber
Hä? Du nicht?
Noch nicht, nee. Noch. Es ist jeden Abend so Vokabelkärtchen. So.
GTACT heißt. So, ja. Geil. Ja, irgendwie spannend, irgendwie interessant. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung es da geht. Ich glaube, wir können diese Folge dann schön unter dem AI laufen lassen und machen wir es alle nächste Woche. Weil ich habe noch eine, dann noch eine Sache dazu, weil es zum Beispiel was gerade einfach. Hast du mitbekommen, bestimmt hast du mitbekommen, wie es aussieht jetzt mit Elon Musk will Apple verklagen wegen Grog-Rating und so weiter und so fort. Wie ist da so wie ist da aus deiner Wahrnehmung, aus der Branche sozusagen so ein bisschen die Wahrnehmung des AI-Wettstreits so ein bisschen? In meiner Wahrnehmung ist es so, dass OpenAI und Gemini gerade so ein bisschen konkurrieren und die sich immer so abwechseln quasi. Aber dann ist halt jetzt wirklich die Frage, ist es einfach, weil Grok weniger gefeatured wird oder weniger Publicity quasi bekommt? Oder sind die einfach in anderen Bereichen? Weil ich könnte mir jetzt halt vorstellen, okay, Grok ist quasi, also ist vielleicht einfach gesagt, ne? Aber ist jetzt quasi eher so eine Social Media AI, was natürlich nicht ist, weil die anderen Sachen sind ja auch natürlich drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie so eher gut ist in solchen Sachen und vielleicht spezialisierter und deswegen die anderen allgemeiner sind, deswegen konkurrieren die da eher so und werden genutzt. Oder ist es einfach wirklich ein reines Plattform-Ding, weil so nach dem Motto, die Menschen haben iPhones oder Google-Phones im Zweifel oder googeln und dann sehen sie da die Gemini-Zusammenfassung oder OpenAI, weil es einfach als erstes da war und geboomt ist und alles andere ist einfach schwer reinzukommen. Ja.
Also ich glaube, dieses ganze Elon Musk verklagt Apple ist, glaube ich, nur ein Publicity-Stunt. Ne?
Ja.
Einfach nur, um halt irgendwie Aufmerksamkeit auf Grok zu ziehen.
Hm.
Ist, glaube ich, auch komplett inhaltlich kompletter Blödsinn. Also ich glaube nicht, dass, also
ich habe nur gesehen, als Argument wurde so angeführt, so, also Gegenargument war so dieses, so nach dem Motto DeepSeek war irgendwie dann 2 Wochen auf Platz 1 und so weiter und so fort. Also irgendwie wirkt es nicht so, als wäre es jetzt unmöglich.
Es ist halt auch, das ist halt, glaube ich, so die Verteidigung von Apple, ist halt, alles, was die machen, ist halt kuratiert. Also warum empfehlen sie dir Tinder und nicht Bumble?
Mhm.
Warum Uber und nicht Lyft? Also und den haben die keine Kooperation. Also es ist halt so, die haben halt ihren Prozess und wahrscheinlich können sie auch argumentieren in irgendeiner Form, wie diese Entscheidung zustande kommt und wahrscheinlich haben sie da 1000 Kriterien und sagen, guck mal, unsere Nutzer finden das geilsten, deswegen die App und nicht die andere. Deswegen, ich glaube, das läuft ins Leere. Und ansonsten ist halt gerade so, es ist halt so schwer zu sagen, woran man, also ich glaube, jeder versucht irgendwie zu verstehen, was ist so, wer wird das Rennen machen.
Und Investoren ja auch wahrscheinlich, also ist ja wahrscheinlich auch super viel Geld einfach drin in diese, also voll. Ich lese jetzt gerade immer so, die Blase wird platzen, also ich finde gerade ist man so an einem Punkt, wo man eher so liest in so Investoren-Dingern, so AI's Bubble is about to burst und so, aber ich frage mich immer, was sind die Anzeichen dafür, weil irgendwie auf normalen Kanälen sehe ich das erstmal nicht platzen, sozusagen. Ich sehe diese Anzeichen nicht, aber scheinbar riecht die irgendwer oder will sie sehen, keine Ahnung.
Ja, es ist halt auch da, ne? Es ist so, AI ist nicht AI. Also es ist nicht ein großer Themenbereich, sondern, also es ist nicht ein Thema, sondern es sind halt viele, viele Themen in einem Wort zusammengefasst. Mhm. Und was sind so meine Gedanken? Also ich glaube, was halt super spannend ist, ist halt, du hast halt auf der einen Seite halt bei den Großen, die bauen halt alle gerade Rechtszeit drin, wie bekloppt. Mhm. So. Primär für eigene Zwecke, weil dieser, ne, da ist halt noch diese These im Raum, je mehr Rechenleistung, desto besser das Training und je häufiger kannst du trainieren und so weiter und so fort. Und das ist halt gerade ein spannender Punkt. Auf der anderen Seite ist halt der andere spannende Punkt, ist halt, wenn du die Rechenleistung hast, kannst du halt auch viel quasi Prompts ermöglichen und musst halt nicht so viel sagen, hey, du hast dann 20 Dinge am Tag und so weiter. Und im Zweifel halt auch, du kannst halt sagen, hey, guck mal, das kostet dich halt weniger. Also, also dieses ganze Rechenzentrum-Thema ist halt, kann ich mir halt zum Beispiel nicht vorstellen, dass es groß eine Bubble ist, weil ich glaube nicht, dass wir irgendwie weniger Rechenleistung brauchen, sondern eher tendenziell, du kannst halt mit diesen mehr, wenn du halt mehr hast, kannst du halt mehr Dinge tun und kannst dich entscheiden, wofür du das einsetzt. Und ich glaube, das ist grundsätzlich so, dass je größer, desto besser. Wahrscheinlich
kann das ja auch sehr lange eine andere Zeit. Und so. Selbst wenn du selber dann verkackst, sozusagen deine AI das nicht gewinnt, dann sagst du halt, ja, okay, cool, wir gehen jetzt mit Gemini, aber wir stellen ihnen alle Sachen zur Verfügung oder so, ne?
Genau.
Oder verkaufen das an die sozusagen. Also,
genau. Also ich glaube, das sehe ich halt nicht als große Bubble-Gefahr, sondern eher als, naja, da wird halt jetzt gerade Infrastruktur investiert, so wie man damals halt irgendwie Internetkabel verlegt hat. So. Und jetzt hat man gesagt, ja, wird sich das jemals lohnen? Und 20 Jahre später hat sich dann gelohnt und so. Also da ist wahrscheinlich dieser Versatz noch mit drin, aber wie du auch sagst, kannst du irgendwas damit machen können. Es wird, glaube ich, nicht einfach darum liegen und jemand sagen, wofür brauchen wir Computer? Dann hast du halt eben viele Apps, die halt gerade entwickelt werden und die halt sagen, hey, guck mal, wir sind halt die AI-Version von irgendwas. Und da sind halt auch gerade viele hohe Bewertungen dabei, wo man sagt, ja, wird die App das überleben, weil ne, kann sein, dass eben Gemini das überbauen kann. Mhm. So wie Gemini jetzt halt eben mit diesem neuen Video-Image-Modell mit Nano-Banana quasi gerade Photoshop-Konkurrenz macht. Das ist vor zwei Tagen gekommen. Das ist halt gerade, also es ist halt, da merkst du halt, da passiert halt so schnell so viel. Das so, und ich habe immer noch das Gefühl, das ist so vom also die großen Anbieter, die bringen halt alle paar Wochen irgendwas Neues raus und das ist dann, gibt denen wieder halt, das gibt denen für ein paar Wochen quasi die Leadership-Position und das Wechsel halt so zwischen Google ist halt relativ häufig, ChatGPT, also OpenAI ist dabei, in bestimmten Nischen halt auch Anthropic mit Claude und dann kommt halt ab und zu mal Grok und sagt, hey, guck mal, wir sind jetzt da irgendwie die Besten. So, aber das ist halt auch alles so ein bisschen wischiwaschi, interessiert halt nur die Leute, die halt diese Benchmarks dann auch lesen, aber hat, glaube ich, nicht so viel Auswirkung. Und viel spannender ist halt dann die Frage, ne, was ist so vom Brand her interessant? Und das ist das, was du beschreibst, jeder in der Schule sitzt, hat ChatGPT auf. Weil das eben das Synonym ist für AI mittlerweile.
Und gleichzeitig aber ehrlicherweise dabei, googeln alle und lesen oben die Gemini-Zusammenfassung auch, ne? Und so benutzen quasi AI, um es zu merken, glaube ich. Weil ich glaube, viele checken das gar nicht, dass das eine AI-Zusammenfassung ist und denken, das ist wie Wikipedia, so eine Quelle, so. Also in der
Genau, Fall, ne? Das ist genau der Punkt. Und da merkst du halt jetzt gerade so ein bisschen die Frage nach, okay, Brand nach Distribution. Und wenn Google sagt, wir packen es einfach in jede Google-Suche, dann hast du damit eine riesen Reichweite. Und dann gibt es halt andere, die anders versuchen, irgendwie halt eben ihr Model zu platzieren. Halt Anthropic geht halt viel über so professionelle Tools, sagt, Claude ist perfekt integriert in dieses Tool und jenes. Die versuchen halt den Markt irgendwie zu bespielen. Und Grok versucht halt über halt Twitter, beziehungsweise ich glaube auch mit Telegram und so, die haben da so Kooperationen, wo sie sagen, guck mal, das ist halt die Standard-AI in diesem Kontext. So. Und auch da ist super schwer abzusehen, so okay, wer wird es einen AI geben oder wird es irgendwie ganz viele geben? Und ich glaube tatsächlich, was vielleicht nicht super offensichtlich ist, aber was sehr wahrscheinlich ist aus meiner Sicht, ist halt eben, dass AIs quasi einfach so ganz viele sein werden. Also es gibt gar nicht den einen Anbieter, der die AI macht, sondern es gibt halt eben ganz viele AIs, die halt eben vielleicht spezialisiert sind, aber vielleicht auch einfach kulturelle oder halt, wie soll ich sagen, gesellschaftliche Features haben. Ne? So, und ich glaube, das siehst du jetzt schon so ein bisschen, also während eben Grok so ein bisschen die I-don't-give-a-fuck-AI ist, die halt alles macht, so ist halt ChatGPT so ein bisschen gemäßigter. Also, ohne es jetzt politisch machen zu wollen, ist halt einfach ne, schon ein bisschen so einfach angepasst. Und da wird sich halt die Frage stellen, so ist das nicht so ein bisschen grundlegend, das Thema, dass man halt eben sagt, halt, AIs sind halt, weiß ich nicht, kulturell und vielleicht auch religionstechnisch und glaubenstechnisch so ein bisschen getweakt einfach, dass sie halt
auch für politisch dann, ne? Also,
oder halt auch genau politisch auch und ideologisch und so. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach viele geben wird, weil irgendwann mal, ich glaube halt, ist diese ganzen Methoden und Datenquellen so, es gibt ja auch viele Anbieter zum Beispiel, die gerade super hohe Bewertungen auch haben, weil die sagen, wir bieten Trainingsdaten für AI-Modelle. Also das heißt, so viele, die spielen da gerade mit und es wird quasi immer leichter, eine AI zu kreieren, aber es wird auch immer, wird halt immer schwieriger, dann nochmal so Innovationen hinzukriegen. Und ich glaube, deswegen ist für mich AI nicht AI, sondern es ist halt, passieren gerade so viele Stellen, an so vielen Stellen so viele Dinge. Und ich glaube, tendenziell wird es einfach viele geben, die halt viele verschiedene Aufgaben in verschiedenen Flavors quasi lösen. Für verschiedene Menschen.
Ja. Ist doch auch so ein bisschen vergleichbar wie vielleicht so der Messenger-Markt oder auch der Browser-Markt. Klar, der Browser-Markt ist vielleicht noch mal klarer definiert, weil es irgendwie vier gibt vielleicht oder so, ne, die einigermaßen relevant sind, wenn überhaupt. Und bei Messengern aber, glaube ich doch, ich weiß nicht mehr genau, wie das nochmal war, aber war das nicht so, in Amerika ist iMessage ein Ding und hier nutzt quasi keiner außer uns.
Ja.
Und genauso ist es irgendwie in China WeChat und keiner nutzt WhatsApp wahrscheinlich in irgendeiner Form und so. Und dann hast du irgendwie noch Signal, du hast Telegram, du hast irgendwie, weiß nicht, ob Threema noch jemand nutzt und so. Aber du hast ja irgendwie so für verschiedene Use Cases, ne? Man weiß, womit quasi Signal gerade so ein bisschen gebrandet ist, irgendwie eher Telegram irgendwie eher so ein bisschen gebrandet ist, ne? WhatsApp irgendwie so das für alle, aber trotzdem irgendwie unter Google Herrschaft, wo es dann irgendwie zwischendurch immer mal,
Facebook.
Ne, Facebook, sorry, Meta, sorry. Wo es dann trotzdem immer wieder alle halbe Jahre so einen Kettenbrief gibt mit, ich widerspreche, dass ich alle meine Daten an Meta gebe und so. Also irgendwie haben die ja, wie du sagst, alle so ein bisschen ihren Flavor. Den spüren wir zwar weniger, weil es erstmal nur ein Chat ist sozusagen, aber selbst da ohne Flavor, ohne expliziten Flavor, sondern eher so einen ideologischen Flavor, merken wir ja, dass da auch verschiedene konkurrieren. Und wenn in deinem Freundeskreis das genutzt wird, dann nutzt das halt. Ne? Wenn jetzt in unserer Schule sozusagen, wie früher, wo wir Linux hatten, wenn jetzt da die Schule sagt, naja, OpenAI ist uns nicht abgeschlossen genug, wir wollen jetzt hier Gem irgendwie, Claude hatte das, ne? Oder die Meta AI, du hast mal gesagt, das ist immer diese Offline-Modelle, also diese.
Ach so, ja, halt die Open-Source-Dinger von
genau.
Llama irgendwas.
Sowas zum Beispiel, ne? Dass dann die Schule sagt, wir wollen Llama nutzen und dann die Version, auf einmal nutzen dann vielleicht einfach alle Llama und dann auch zu Hause in einer gewissen Form, weil sie es halt einfach kennen, obwohl es quasi keine großen Unterschiede gibt. Deswegen finde ich das einen realistischen Take, zu sagen, es gibt da nicht so diesen einen Gewinner.
Ja, ich glaube, spannend ist halt in der Hinsicht dann zum einen halt, es gibt so viele Faktoren, die halt das zum Beispiel in Supercast beeinflussen können. Also jemand anderes entscheidet für dich, für die Schule entscheidet für dich, was du nutzt. Dann wer hat vielleicht also für persönliche Aufgaben, so wer hat den größten Zugriff auf meinen persönlichen Kontext, der nötig ist, um die Aufgaben gut zu bewältigen. Das könnte dann zum Beispiel Apple sein, die dann sagen, hey, das ist alles in deinem Device und so und wir bespielen diesen Markt. Dann gibt es halt bestimmte Modelle, die sind super spezialisiert, wo du sagst, hey, wenn ich diese eine Aufgabe will, dann nehme ich die Nano-Banana-Gemini-Geschichte von Google. So, das heißt
Und in Forschung, heißt, ne? Also so nach dem Motto, irgendwie Proteinfaltung, was wir gerade gesprochen haben, da ist der voll gut.
Genau, und oder es kann halt auch sein, dass jemand dir das einfach verbietet, das zu nutzen. Also gar nicht jetzt irgendwie auf Staatsebene irgendwie sowas, sondern einfach, dass Apple sagt, naja, du kannst, selbst wenn Grok dein Lieblingsmodell ist, kannst du halt eben Grok nicht Zugriff gewähren auf deine E-Mails. Pech.
Ja.
So, und dann muss ich entscheiden, bleibe ich loyal gegenüber Apple oder will ich Grok zum Beispiel nutzen und so weiter. Also ich glaube, das sind so verschiedene Konstellationen, wo vielleicht ist auch gar nicht die Antwort so das eine Modell, das alles über dich weiß, sondern eben halt es bleibt am Ende vielleicht doch die App-Geschichte. Und dann ist es auch gut für Modash, weil dann kannst du sagen, halt die beste AI im Influencer-Game ist halt in Modash implementiert, so, obwohl es dann am Ende vielleicht auch nur ein Llama-Modell ist oder Grok oder was weiß ich, oder ChatGPT. Und vielleicht ist es auch das einfach, dass du ganz viele quasi Apps hast oder ganz viele Aufgaben, die du lösen willst und da gibt es halt verschiedene. Und dann, das haben wir auch gar nicht angefasst, das Thema ist das Thema halt AI in echter Welt, quasi die Sensorik halt über eben das Internet hinaus. Ne? Und das jetzt mit Tesla selbstfahrende Autos, die sind quasi genau das. Das ist so ein bisschen das visuelle LLM, das visuelle ChatGPT halt eben für Autofahren, das halt Autofahren kann, aber dadurch kann es nicht automatisch irgendwas anderes. Dann gibt es auch vielleicht das, was super gut, weiß ich nicht, staubsaugen kann, das ist dann das Staubsauger AI und so weiter. Und da ist auch die Frage, gibt es dafür das eine Superbrain, was quasi alle Roboter steuert, oder gibt es dann jeden Roboter, der hat dann sein eigenes quasi LLM, was ihn powert, so, und das dann hyperoptimiert ist auf eben die Rechenleistung, die dieser Roboter hat und braucht, vielleicht auch nur, weil Staubsauger macht wahrscheinlich weniger Dinge als ein humanoider Roboter, der viele Dinge können muss, die Speicherkapazität, die Preis und so, also ich glaube eher, dass so ein bisschen der Effizienzgedanke dann auch durchkommt, so nach dem Motto, brauche ich wirklich für jeden Request oder für jeden physikalischen, weiß ich nicht, Roboter die gleiche Rechenleistung, die gleiche Intelligenz oder reicht. Nur so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt, sagen wir, du hast einen promovierten Physiker, den du dann quasi in die Grundschule schickst, um einmal eins zu erklären. Ist das wirklich der smarteste Weg hier oder reicht da nicht jemand anders für, der auch vielleicht nicht promoviert hat in Physik und vielleicht aber trotzdem gut Mathe kann und gut erklären kann und so weiter. Also
Ja, ich spreche ja auch so ein bisschen nochmal um wieder in die Softwarewelt, aber auch so Stichwort, aus irgendeinem Grund, einfach weil das Safari-Icon immer da unten ist, nutze ich halt in der Schule immer einen Safari-Browser. Aber wenn ich jetzt zu Hause bin und denke, boah, es soll irgendwie schnell gehen, dann nehme ich halt Chrome. So, ist das irgendwie rational? Nee, ich könnte ja auch nur einen nehmen sozusagen und welcher ist der beste und keine Ahnung. Aber irgendwie hat man dann sich so auf irgendwas geeinigt mit sich selbst und ist es irgendwie so eingefahren und dann kann Google oder Apple noch so sehr quasi Konsumentenforschung betreiben. Sie werden nicht dahinter kommen, warum ich Quatsch mache. Also warum mein Verhalten einfach auch nicht sinnvoll ist. So. Und das ist ja immer noch ein Faktor dann im
Zweifel. Ja, aber das hilft halt auch Google und Apple, weil sie jetzt wissen so, hey, wir haben einfach irgendwie den Leuten gesagt, Chrome ist schnell und egal wie gut und schnell Safari sein wird, Leute sagen, Safari ist langsam, aber Chrome ist doch schnell. So, und das ist halt eben das Thema Branding und Marketing. Ja. Das,
das ist witzig. Hilft. Letzte Frage noch dazu. Kauft Apple Perplexity oder nicht?
Ich glaube nicht, nee.
Okay.
Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, Apple also alle sagen, Apple hat es verkackt und die kriegen es nicht hin und so weiter. Ich glaube, Apple wird noch überraschen. Also ich glaube tatsächlich, dass Apple gerade irgendwas unter der Haube, also einfach so geheim irgendwas bastelt, was am Ende ziemlich cool sein wird und halt vielen Menschen hilft, eben keine Prompt-Experten zu werden für irgendwelche Sachen. Und die eben quasi die Vorteile von Apple halt hart ausspielt. Eben den Zugriff auf die Cineplex-App, die du, ne? Und ich glaube, Apple wird halt was bauen, was halt eben sagt, was halt kein anderer kann und was halt eben einfach gut durchdachte, einzelne, isolierte Anwendungsfälle richtig gut löst, sodass du sagen kannst, ja, ich buche halt meine Karten dann über Siri und so weiter. Und ich glaube, dafür werden sie sich wahrscheinlich mit OpenAI oder irgendwem anders halt irgendwie Hilfe holen, um das halt irgendwie hinzukriegen. Aber ich glaube, die machen auch dann einfach irgendwas, was dann typisch Apple dann irgendwann nach 3 Jahren zu spät, aber dann trotzdem richtig geil funktioniert und ja.
Würde
deswegen, glaube ich, kaufen die es nicht.
Okay. Würde ja auch so ein bisschen in die Richtung dann gehen mit diesem, zumindest was man so liest, keine Ahnung, was davon auch mal nur Marketing ist, so nach dem Motto, ne, hinter den Kulissen, Tim Apple sagt, investiert mal super viel Geld in das und wir machen jetzt die 500 Milliarden irgendwie frei dafür und alles in AI und so. Irgendwo wird man das ja wiedersehen, wahrscheinlich. Also es wäre jetzt sehr komisch, wenn das einfach verbrannt wird und irgendwas muss damit ja passieren, sozusagen.
Ja.
Deswegen bin ich mal gespannt, was da kommen wird.
Ja. Too bad.
Ich kann dir noch kurz, weil es gerade nur passt, noch 2-3 Minuten vom Schulstart erzählen, weil es echt crazy war. Es war, ich hatte auch meinen Crunch Timber, aber wir haben den ersten, scheiße. Ich hatte den Crunch Gust.
Crunch Gust, ja.
Crunch Gust. das war die anstrengendste erste Schulwoche, die noch nicht mal eine ganze Woche mittlerweile ist, weil es ja erst Mittwoch losging, die ich je hatte, interessanterweise. Und ich kann gar nicht so richtig erklären, warum. Ich glaube, es lag daran, viele neue Kurse so ein bisschen. und weil man in Schule gemerkt hat, es wird gerade viel Neues implementiert, also viel so technischer Schnickschnack, also gar nicht abgewertend gemeint, sondern so nach dem Motto, okay, am HBG arbeiten wir jetzt mit dem Schulmanager, das ist quasi so eine App, die Stundenplan und alle andere Sachen quasi umfasst, an der Gesamtschule ist es aber noch UNTIS, eine andere App quasi, jetzt kann quasi Notenbildung auch in diesen jeweiligen Apps stattfinden, das muss in allen möglichen Mikrofortbildungen quasi erklärt werden, genauso gibt es jetzt digitale Tafeln auch am HBG, da müssen Mikrofortbildungen gemacht werden, 1000 Fragen von Kolleginnen und Kollegen, ne, zu Recht, dann gibt es jetzt die iPad-Klassen in mehrerer Form, das heißt, du musst quasi auch immer dein iPad dabei haben, um diese Schülergeräte zu verwalten und so, irgendwie hat man so viele Mini-Dinge. Also hatte ich den Eindruck, habe ich so viele Mini-Dinge, die eigentlich gar nicht so eine Riesenrelevanz haben, sondern so Schulmanager und UNTIS ersetzen jetzt quasi in diesem Jahr einfach 1:1 Klassenbücher so oder Kursmappen und so. Eigentlich total cool. Ja. Also eigentlich cool, du schleppst dich mit dem Klassenbuch mit, das verloren geht und so ein Kram, so machst du es einfach digital. Ist cool. Aber ich merke, ne, das, was du jetzt gerade Tag für Tag quasi hast, so mittlerweile eingeschliffene Dinge müssen hier geändert werden, was vollkommen okay ist.
Ja,
Nur das merke ich, frisst halt super viele Ressourcen. Und dann finde ich das an meinem Beruf dann eben das Spannende, das frisst dann oft Ressourcen, wo ich mir denke, die sind aber gar nicht die Relevanten, sondern die Relevanten sind ja der Unterricht. Und die Relevanten sind ja eigentlich, ne, wie ist der Unterricht für und mit den Schülerinnen und Schülern. Ja. Aber die Ressourcen gerade am Anfang dieses Schuljahres gingen eher in, passt das alles? Sind da Räume da? Ist da irgendwie digital alles in Ordnung und so weiter und so fort? Und das beobachte ich so ein bisschen auch bei den Kolleginnen und Kollegen, dass da irgendwie was gut gemeint ist. Also da kann ja keiner was für. So, aber eigentlich freut, ich würde sagen, 70% der Leute, keine Ahnung, freuen sich darüber, dass man diese Fortschritte sozusagen macht. Ja, das ist ja natürlich nicht, ist ja immer so eine Quote. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es die Art und Weise ist oder ob man einen richtigen Zeitpunkt für wählen kann und so. Aber irgendwie strengt es auch sehr an und lenkt im Zweifel dann auch ab von dem Kern, den man eigentlich cool findet. Und ich habe mich so gefreut, ich hatte dann ab Freitag Konferenzen, Montag, Dienstag Konferenz und Mittwoch auch noch Konferenz. Und Donnerstag ging es dann das erste Mal mit Schülern quasi los. Mittwoch hatte ich SV, aber Donnerstag ging es mit den Schülern erstmal los. Und diese 4 Tage Konferenz, das hat einfach mein Gehirn geröstet. Ich glaube, das ist auch nochmal extrem, weil ich an 2 Schulen bin und das quasi immer parallel höre. Und dann immer unterschiedliche Systeme und dann denkt man, da muss man den Haken setzen und dann das. Mhm. Ich bin ja schon einigermaßen technikaffin. Und selbst das hat trotzdem mich irgendwie sehr angestrengt. Und das ist irgendwie nervig, dass du aus Sommerferien kommst und denkst, ich muss mich mit allem beschäftigen, aber mit Unterricht am wenigsten irgendwie. Und das ist irgendwie, ein komisches Gefühl.
Ich finde, das ist ja immer so witzig, man vergleicht ja immer so den Menschen mit dem aktuellsten Stand der Technik. Und für mich klingt das so, als hättest du quasi von, weiß nicht, diese 4 Tage lang quasi ein Software-Update bekommen, als wärst du auf die nächste macOS-Version hochgestuft. Und das ist, wenn du das mit deinem iPhone machst, hast du ja auch etwas rödelt dann für ein paar Minuten, wird dann heiß und dann ist so eine neue Version und ist auf einmal, oh cool, da ist es hoffentlich besser. Und das ist die typische Hoffnung, du investierst halt eben diese 4 Tage, ballerst dich komplett voll, denkst du so, oh, das hat eigentlich gar nichts damit, das hilft mir nicht sofort. Mhm. Aber die Hoffnung ist halt da, dass es dir dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren irgendwie hilft. Und aber genau das ist so ein bisschen auch der Punkt, der so schmerzhaft dann ist, weil diese Updates, diese Software-Updates, die sind immer anstrengend. Die sind halt nicht so,
Klar. ein
Update, sondern
und trotzdem weißt du, du musst halt, sie machen. Also, weil sonst
kommt der Virus. Also,
genau, sonst ist es kaputt. Ja.
Genau, und das ist halt, deswegen vielleicht an diesem Beispiel, und das ist halt das, warum ich jetzt sage, das ist halt diese Crunch-Zeit, und das ist halt so, weil du halt eigentlich jeden Tag so Mini-Updates machst und manchmal auch große Updates, aber du machst die halt jeden Tag und nicht wie früher so einmal im Quartal oder einmal im Jahr, wenn das neue Update von Apple kommt, sondern das ist halt jeden Tag und denkst so, macht das wirklich besser? Ich weiß nicht, da fängst du an, selbst zu zweifeln und so weiter. Ja. Das ist wie, wenn die Leute dann sagen, die 30%, ja, so viel schlechter als vorher, das normale Klassenbuch war doch besser, ne? Mhm. Also, nein, ich will nicht zurück.
Ja,
das Update war so anstrengend, es lohnt sich nicht zurückzugehen.
Ja. Ja, stimmt.
Aber
das trifft es eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, ich bin mir da auch 100% sicher, das rödelt sich jetzt so irgendwie so ein. Ich bin gespannt, aber ich glaube, es wird okay. Und nächste Folge kann ich dir mal so ein bisschen dann davon erzählen, wie das jetzt gerade so auch wahrgenommen wird, wie die Kurse so drauf sind und so, weil als kleiner Foreshadowing so ein bisschen, ich habe sehr viele ruhige Kurse. Also sonst haben die
schon mit ChatGPT beschäftigt.
Ich weiß es nicht so genau, aber eher so, ich habe dir ja schon erzählt, dass ich da so ein bisschen eher Animateur quasi spiele, weil man denkt so, man will irgendwelche Emotionen hervorlocken, weil nur dann Unterricht funktioniert und Spaß macht auch und so. Aber mal gucken, wie das sich so entwickelt. Ich kann mir vorstellen, das ist auch einfach nur der erste Tag, quasi erste Stunde, die immer viel Orga ist, die langweilig ist und dann, wenn es losgeht, wird's. Also cool sind die also ich habe das Glück, so an der Namensliste und so weiß ich schon, da sitzen super Leute drin. Mhm. Es ist eher so dieses, wie spielt sich jetzt so eine Chemie ein? Das ist, glaube ich, wie so ein bisschen bei dir, wenn du weißt, du würdest jetzt auf Anhieb 4 neue Entwickler einstellen und die arbeiten jetzt im Team und die kennen sich aber noch nicht. Und man denkt so, ja, okay, wie kann ich jetzt diese Chemie, die ich in den anderen Teams liebe, die ich seit 2 Jahren koordiniere, auch hier sofort haben? Und das ist natürlich utopisch zu denken, dass man einfach das so aufspielt und sagt so, hey, jetzt seid doch auch mal, versteht euch doch alle so gut und ihr kennt euch doch schon lange. Tut ihr ja gar nicht. Und ich glaube, das ist, was man selber im Kopf dann nochmal so hinkriegen muss, dass die ja selber jetzt auch erstmal ankommen muss und sich kennenlernen müssen und so weiter und so fort.
Ja, und jeder Mensch ist individuell, das heißt, du selbst wenn du es willst, kriegst du es nicht eins zu eins, kriegst du alles, kriegst du nicht kopiert, das geht einfach nicht und dann, das muss man auch dann akzeptieren.
Ja. Hat ja auch seinen Charme.
Kurs.
Genau.
Es könnte ja auch irgendwie anders cool werden. Ja.
Ja.
Oder muss alle 4 wieder rausschmeißen.
Ich überlege gerade, was das Äquivalent dazu ist, sitzen bleiben, ja.
Oder einfach nicht dran nehmen.
Ja, genau.
Wer weiß die Antwort? Niemand? Ich meine nicht, niemand? Okay, dann vielleicht gut. Ich bopp dich jetzt hier raus. Ja. Ja. Übrigens, Fun Fact, ganz zum Schluss.
Ja.
Gestern haben wir gelernt, dass wenn du Lehrer bist in Frankreich, verbeamteter Lehrer, dann kannst du nicht so einfach kündigen.
Und zwar du selber kannst auch nicht einfach kündigen quasi.
Du selber kannst nicht einfach kündigen. Und zwar ist es ein witziges Ding. In Frankreich ist es so, dass wenn du kündigst als Lehrer, dann ist es anders als in Deutschland. In Deutschland ist es eine einseitige Willenserklärung. Ich kündige, damit ist das Thema durch. Du kündigst einfach und da muss niemand zustimmen. In Frankreich ist es eine zweiseitige Willenserklärung. Das heißt, du kündigst und der Arbeitgeber, also der Staat, das Land, das muss sagen, ich akzeptiere deine Kündigung. Und in vielen Bereichen, wo halt auch da in Frankreich Lehrermangel herrscht, eben weil, ne, passt halt nicht von der Anzahl Leute, kann der Staat argumentieren und sagen, nee, also ich kann die Kündigung nicht akzeptieren, weil es herrscht Lehrermangel oder es gibt andere Interessen, die, ne. Und das heißt, du kannst dann quasi faktisch gezwungen werden, weiter deinen Job zu machen. Und das Allerwitzigste ist,
spannend.
Es dauert mal mindestens 2 bis 4 Monate, so der typische Zeitraum, ne, bis du eine Antwort bekommst auf deine Kündigung. Und wenn du keine Antwort bekommst, ist das wie eine Art Ablehnung. Das heißt, dann wirst du einfach monatelang ignoriert und kriegst gar nicht, hörst nichts und dann wird irgendwann gesagt, nee, du kannst nicht kündigen, dann musst du weitermachen.
Aber ist das Problem dann nicht, dass die Leute sich einfach krank schreiben und nicht mehr kommen und ihren Job scheiße machen? So? Also ist das nicht so ein bisschen ein Problem, dass du dir reinholst damit?
Ja, das passiert auch. Es gibt auch Sanktionen. Zum Beispiel ist eine Sanktion quasi gegenüber halt eben dann Fehlen, wenn das eben unberechtigt ist, dann kann auch dein ganzer Pensionsanspruch gecancelt werden. Und so Sachen. Also gibt's, also ja. Ist schon, es ist wahrscheinlich dann übertrieben, so mit allen Themen, die, ne, wo, aber es
gibt. Ja, gut, klar.
Es ist einfach allein, dass das Handling anders als auf die Art und Weise war für mich dann erstmal so, hey, wait a second. Mhm. Also verpflichtest dich quasi dann auch dein Kündigungsrecht quasi so ein bisschen partiell mal mindestens abzugeben. Das ist irgendwie interessant, ja.
Ja, wäre spannend. Wäre nochmal so ein bisschen so ein Argument gegen Beamtentum einfach, ne? Wo man sagt, okay. In
Frankreich auf jeden Fall.
Genau, so nach dem Motto, hey, du willst diese ganzen Vorzüge des Beamtentums haben.
Ja.
Du hast nicht nur dein Streikrecht nicht, sondern das hast du auch nicht. Du kannst dich so einfach kündigen. Und ehrlicherweise, ich will nichts Falsches erzählen, man müsste mal nachgucken, wie es in Deutschland genau ist. Ich weiß nicht, ob es da auch erzählt wurde, weil ich meine, so ganz so einfach ist es auch nicht hier. Also ich glaube nicht, dass es quasi einfach so verweigert werden kann, aber ich glaube, irgendwelche Hürden waren da auch im Spiel. Kann auch sein, dass es nur war, weil die Pension scheiße ist. Genau. Also
ja, es ist so ein bisschen dann endgültig so. Mhm. Also das ist halt das Problem. Du kannst ja nicht rein, raus, so wie es dir passt, sondern du kannst halt kündigen, aber dann mit allen Konsequenzen und einem davon ist halt, du kommst dann nicht wieder rein.
Ja, in der Regel. Ich glaube, das gibt so Ausnahmen, dass du
aber die Frage, wie verzweifelt die andere Partei ist, ne? Ob sie dich wieder reinlässt, aber so also vom offiziellen Statement halt erstmal. Aber du kannst nicht sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf. Und dann sagt jemand, okay, schade, aber dann ist das so. Das ist halt viel wert.
Ja, voll. Also das ist ja echt nochmal ein crazy so Mündigkeitseinschnitt irgendwie, weil es kann ja alle möglichen Gründe geben, warum du dann kündigen willst. Und dann sagt, also ja, und gleichzeitig kann man im Zweifel ja auch verstehen, wenn dann ein Land argumentiert so mit dem Beamtentum, also wenn das vorher quasi fair kommuniziert ist, nach dem Motto, ey, mit dem Beamtentum geht auch einher, dass wenn Notlage ist in irgendeiner Form, wir dich brauchen, so Stichwort so Wehrdienst, Veteran, Menschen, nicht Veteranen, sondern Menschen, die quasi bei der Bundeswehr waren und Reservisten, so, sorry.
Ja.
So, nach dem Motto, so, dein Land braucht dich jetzt, komm mal ran.
Ja.
Und dann ist so, oh, shit. Das waren also diese 2 Jahre bei der Bundeswehr damals gut.
Was stand im Kleingedruckten?
Ja, genau.
Ja.
Ja, spannend.
So.
Werden wir nächste Woche noch mal ein bisschen weiter darüber sprechen.
Auf jeden Fall, ja.
Eine schöne Woche und peace out.
Ciao, ciao.